Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt mir was von Fotografie erzählt. Hallo Chris.
Endlich mal wieder.
Endlich mal wieder. Gefühlt haben wir ewig nicht, ne? Aber weiß auch nicht.
Es ist halt manchmal so.
Weil die Sendungen immer so lange reifen müssen, bevor ich sie veröffentliche.
Ja, genau. Das ist wie guter Wein.
Ja, genau. Mhm. Wobei die letzte habe ich, glaube ich, sogar relativ zügig rausgetan, ne?
Naja, ist ja wurscht.
Ist ja wurscht. Das ändert sich jetzt in Zukunft ja sowieso alles, weil ich ja jetzt viel mehr Zeit zum Podcasten habe und das besser einteilen kann, alles und so.
Ja, ja. Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir wieder reden.
Ich war im Urlaub und habe mal wieder keine Kamera mitgenommen.
Das ist aber doch völlig normal. Also,
ja, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das schade finden soll oder ob ich das nicht schade finden soll. Ich habe dann irgendwie so 3 schöne Fotos gemacht und am Ende reicht das dann, ne?
Ja, und wenn die 3 Fotos genau das wiedergeben, was du da gespürt hast, was du da an Spaß gehabt hast, dann ist das auch perfekt. Außerdem, sorry, aber zeig mir eine Person, deren Foto-Mojo während Pandemiezeiten nicht irgendwie einen Knick hatte.
Ja, also aber mir ging's so. Ich überlege so, ob das nicht bei mir sogar vorher schon angefangen hat, aber ich weiß es gar nicht, aber das iPhone ist einfach, das reicht halt.
Also, ja, iPhone, sorry, du musst davon wegkommen, immer zu denken, das iPhone ist keine vollwertige Kamera. Mhm. Nur die große Kamera wäre die echte Kamera. Das ist Blödsinn.
Ja.
Das iPhone ist eine geile Kamera. Kannst du tolle Sachen mitmachen. Ja, und absolut. Dann schmeißt du noch so ein
Agentur
drauf. Und dann macht das Peng und dann macht das Spaß. Und es geht dann letztendlich um Spaß. Ich habe früher war ich immer so, naja, schon so ein bisschen der Snob, so ein bisschen der, ich hatte so ein bisschen die Nase hoch, was das angeht, diese Unterscheidung. Mhm. Aber sorry, da bin ich komplett weg von, weil wer Spaß am Fotografieren hat, hat Spaß am Fotografieren und da ist das mal völlig egal, mit welchem Werkzeug du das machst.
Ja, 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 das merke ich gerade auch, ja. Ist nur so, dass ich dann so denke, ach fuck, ey. Die ganze Kohle hättest du dir auch sparen können, die du über die Jahre für diese Technik ausgegeben hast, die jetzt hier.
Ja, aber du hast doch damit auch andere Bedürfnisse befriedigt, ne? Das ist doch ein Spaß an Tech-Spielereien. Ja, du hast was gelernt dabei. Du hast neue Skills entwickelt. Du hast Belichtung gelernt und solche Geschichten. Ja. Und das kommt dir da auch wieder zugute. Also,
aber dafür hätte ich keine 5 Kameras gebraucht, so nach und nach.
Na gut, das ist vielleicht noch ein anderes Thema.
Hätte diese Canon, wie heißt die kleine, 100D, glaube ich, hieß sie, ne? Die kleine Spiegelreflex, die mit ein, zwei Objektiven, die hätte halt völlig gereicht, um es zu lernen. Und das ist vielleicht auch die Lehre, die man daraus ziehen sollte. Bevor du, nur weil du genug Geld übrig hast, dir so viel Technik kaufst, kauf dir das eine Ding, an dem man möglichst viel lernen kann und lerne das erstmal.
Ja, aber andererseits auch dass die Technik nicht so wichtig ist, lernst du ja nicht von anderen. Das muss man selber, da muss man selber durch. Mhm. Und dann lernst du das durch Kauf von unnötiger Technik.
Schmerzen.
Die Schmerzen sind wichtig. Deshalb ich sag das zwar immer noch, Leute. Die Technik ist wirklich zweitrangig. Bei ganz vieler Fotografie ist die Technik völlig zweitrangig, aber es hört eh keiner zu. Weißt du? Und dann nach ein paar Jahren und nach diversen Ausgaben, die dann nichts gebracht haben, dann lernt man das.
Ja. Boah. Ja, und dann kann man hinterher wieder im Podcast drüber reden. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Ne?
Ja. Ich hatte einen Workshop.
Oh! Wie, ein mit echten, Menschen, so nicht
Menschen,
online.
Und so. Oh. Menschen, die sich gegenseitig anatmen.
Ii, Menschen.
Ich erzähle hier immer so begeistert von unserem sogenannten Klostergeister-Workshop.
Ja.
Das ist der in der Nähe von Sigmaringen im Süden, ganz tief im Donautal. Und den machen Boris und ich von Happy Shooting einmal im Jahr. Das schon über 10 Jahre jetzt, glaube ich. Und ist mehr, deutlich mehr als 10 Jahre, glaube ich. Also auf jeden Fall ist es so eine Sache mit circa 30 Menschen, eine Woche quasi rund um die Uhr Fotografie.
Warum heißt das eigentlich Klostergeister? Wahrscheinlich habe ich das schon mal gefragt, aber
der Workshop findet in einem alten Kloster statt. Mhm. Das ist aber mittlerweile eine Bildungseinrichtung. mit, ich glaube, 80 oder 90 Betten. Also gibt es Räume, da gibt es Zimmer, das sind die alten Zellen, die da quasi umgebaut sind. Es passieren parallel, finden mehrere Workshops zu verschiedenen Themen statt. Das ist eigentlich eher so ein älteres Klientel dort. Da wird dann auch mal irgendwie Pflanzenpressen gemacht und Wandern mit im Donautal mit Singen und solche Geschichten. Mhm. Also es ist ein unglaublich geiles Programm da.
Landschulheim mit Fotografie.
Ja, oder es gibt einen Fotokurs, wo man 3 Tage lang lernt, wie man Bilder in Lightroom importiert. Mhm. Also es ist ganz, ganz wild. Aber ich kenne das von 15 Jahren Jazz-Workshop, den ich dort verbracht habe.
Ach, im Sommer. Wie viele Jahre bist du denn da schon zu Gast?
Es geht jetzt auf die 30 zu.
Okay.
Und ich bin ja nicht so der, also wenn ich Leute sehe, die sagen, ja, wir gehen nach so und so auf den Campingplatz, da treffen wir immer die Müllers und dann ist immer, was. Das fand ich immer ganz furchtbar, aber das ist so einer der Orte, da kehre ich immer wieder zurück. Mhm. Und das ist so ein, da ist ein geiler Ort einfach. Also Landschaft ist toll, dieses Haus, die kümmern sich. Na, du bist da, du kannst dich auf dein Thema konzentrieren, die gucken, dass dein Bett aufgeflufft ist abends, die gucken, dass du morgens, mittags, abends was zu essen bekommst, was ordentliches, was sehr ordentliches. Kannst konzentriert an Sachen arbeiten und da sind wir eben seit vielen Jahren dann immer mit Happy Shooting, beziehungsweise mit der Community oder einigen davon. Und das ist eine gesetzte Hausnummer und die, die dort waren, kennen den Spruch. Wir teilen das Jahr in 3 Teile, vor Kloster, während Kloster und nach Kloster.
Und du hast tatsächlich einen Klostergeister-Workshop gemacht jetzt?
Fast. Fast. Also wir haben auf jeden Fall bei denen schon länger einen Termin gehabt und der Termin war Mitte Juli, eine Woche. Und ich habe nachgerechnet, es waren 70 Wochen nach dem letzten In-Person-Workshop, also das ist ganz schön lange her. Und wir haben dann also erstmal den Termin so kommuniziert und die Weisung ausgerufen, alle müssen geimpft sein, die da sind. Wir haben außerdem mehr Platz als sonst
dort. Aber das gehabt. War nicht öffentlich angekündigt, oder? Sondern das war eher so
innerhalb der Community, innerhalb Happy Shooting.
Ja. Okay.
Innerhalb Happy Shooting. Das bringt auch nichts, den noch öffentlicher zu machen, weil der ist in der Regel ruckzuck ausgekauft, okay. Ja. Jedes Jahr. Viele wollen wiederkommen. Wir haben dort mehr Platz gehabt als sonst mit noch zusätzlichen Räumlichkeiten. Man konnte relativ viel dann doch draußen sein. Und die Gruppe, also es waren parallel noch andere Workshops. Wir waren als teite Gruppe quasi untereinander und haben uns da auch alle 2 Tage getestet. Also geguckt, dass das alles in Ordnung ist. Und das hat gut funktioniert. Es war klasse. Es war eine absolute Punktlandung, weil Moni und ich sind dahin, also Boris, mit dem ich das normalerweise mache, der hat seine Impfung leider zu spät bekommen. Aha. Das hat nicht geklappt. Wir haben unseren Impftermin tatsächlich so bekommen, dass wir dann vollständig durchgeimpft, also 2. Schuss plus 2 Wochen, 3 Tage vor dem Workshop waren.
Klingt irgendwie Anfang August so bizarr, dass man seine Impfung noch nicht hat, ne?
Ja, das war aber da so. Ja, ne? Das war so ein echt so ein Balanceakt, aber es hat funktioniert. Und so gefühlt gerade in diesem Dip vor der nächsten Welle. Also ja. Währenddessen war dort lokal die Inzidenz bei 0 und im Landkreis bei 3 oder so. Also das war alles so, ja, kann man sich halbwegs zurücklehnen. Das ging dann also. Und fotografisch war es extrem ergiebig, weil die kleinere Gruppengröße natürlich auch andere Sachen möglich macht. Wir konnten zum Beispiel ins benachbarte Sigmaringen fahren und dort mal ein paar Stunden Street-Fotografie machen. Was, ich meine, wer Sigmaringen kennt, ist nicht gerade groß. Wenn du mit einer Gruppe von 30 Leuten ankommst, dann hält der Ort das nicht aus. Aber ja. Mit 12, 13 Leuten hat es funktioniert. Also wir hatten eine kleine Gruppengröße. Oder wir hatten auch so 1, 2 Bastelprojekte. Wir haben hier Marquardt International Pinhole, der Großformat Pinhole-Kamera selbst gebaut und fotografiert.
Inklusive
und
so. Laubsägearbeiten?
Nee, das war aus Pappe.
Okay.
Aus Pappe mit Klebestift, das geht aber auch.
Ja.
das ist auf jeden Fall, war das cool. Es war interessant auch, weil es während der Flutwoche war.
Ja.
Also da, wo in Teilen Deutschlands viel passiert ist. Wir haben
interessanterweise in genau dem Teil Deutschlands, in dem ich genau in dieser Woche war.
Tja. Ja. Wir haben wettertechnisch da aber Glück gehabt. Ja. Es gab zwar Regen, aber es war on und off. Es ist nicht viel passiert. Und wir konnten dann auch bei Nässe teilweise raus. Das haben auch viele genutzt, weil da wirklich geile Fotos zustande kommen. Also einer ist dann noch nachts irgendwie nach Sigmaringen gefahren und hat noch irgendwelche Ampeln, die sich in der nassen Straße spiegeln, fotografiert und so weiter. Also war ein erstmal sehr surreales Erlebnis natürlich, aber dann auch cool.
Ich war mitten im nordrhein-westfälischen Flutgebiet, als die Flut kam, und habe interessanterweise keine Fotos davon gemacht. Mhm. Also weil das irgendwie, du weißt du natürlich, dass du das Telefon immer in der Tasche hast, also immer deine Kamera dabei. Mhm. Und ich habe da gestanden, mir das angeguckt, bin da ein bisschen rumgefahren auch, viel mit dem Fahrrad, weil mit was anderem kamst du nirgendwo durch. Und habe aber jedes Mal gedacht, nee, das fotografierst du jetzt nicht. Das ist falsch. Ganz interessant. Und hinterher hat es dann ja genug Fotos davon gegeben, ja sowieso. Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, das gehört sich nicht, da Fotos von zu machen.
Ich weiß gar nicht, was ich getan hätte. Also da sträubt sich natürlich auch irgendwas in mir, zu sagen, jetzt hier ist Katastrophe, ich will da irgendwie nicht von profitieren oder so.
Ich habe nichts damit zu tun, aber ich mache ein paar schöne Bilder, das ist so. Also weil ich war auch, meine Eltern leben da und die leben halt auf so einem Plateau, also auf einer Anhöhe, und sind quasi komplett unbetroffen gewesen, außer dass eine Woche lang kein Telefon und Internet war, die Müllabfuhr nicht gekommen ist und die Zeitung. Also praktisch nichts passiert. Ja. Und Luftlinie 300 Meter weiter, vielleicht 500 Meter weiter, stand alles unter Wasser. Das war wirklich krass. Und da ich kam mir schon schäbig vor, dass ich nur hingefahren bin, um zu gucken, um dann hinterher ein kleines Telefoninterview drüber zu geben.
Kann ich verstehen. Kann ich völlig verstehen. Ja, das war auf jeden Fall Workshop. Das war ein gutes Erlebnis und jetzt hoffen wir, haben schon für nächstes Jahr Ende Mai einen Termin. Hoffen wir mal, dass bis dahin alles super ist.
Und ihr habt euch da auch nicht gegenseitig irgendwie dann doch angesteckt und nichts,
sondern ist alles gut gegangen. Wie gesagt, wir hatten tatsächlich einer der Teilnehmer, der irgendwo in Süddeutschland beim Jugendamt gearbeitet hat, der wurde während Covid erstmal fürs Gesundheitsamt abgestellt. Das heißt, er hatte da richtig viel Spaß mit Kontaktverfolgung und so. Der hat dann günstig irgendwie eine komplette Kiste voll Selbsttests gekauft. Ja. Und die meisten Anwesenden haben sich dann auch wirklich so alle ein, zwei Tage getestet.
Nase oder Spucki?
Nase.
Okay.
Aber nicht tief, sondern nur vorne
dran. Okay. Ja, ich hab ja... Ja, meine ersten Tests, die ich mir gekauft hatte, die waren, glaube ich, gar nicht für private Anwendungen gedacht, aber war mir halt egal, weil ich zwischenzeitlich so viel PCR-Abstriche schon gekriegt habe, dass ich genau wusste, was passieren muss. Hm. Und dann hatte ich so eine Kiste Tests, habe immer tiefen Nasenabstrich gemacht.
Braucht man gar nicht, ne?
Ja, bis ich dann festgestellt habe, dass genau die Dinger gar nicht für einen tiefen Nasenabstrich waren. Das heißt, ich habe mir ein unfassbar großes Wattestäbchen hinten durch die Nase hinten in den Kopf reingepresst.
Das ist ja
so
auch.
Ich weiß noch, irgendwie irgendwann schrieb ich Katrin dann eine Nachricht so, sag mal, muss das bluten? Und das Schlimmste fand ich aber immer noch Spucktests, weil, ja, räuspern sie sich. Und dann stehst du dann irgendwie, dann stehst du irgendwo im Bad und dann da reinzuschlüpfen. Ach Gott, ey.
Nun ja.
Ich bin ganz froh, dass ich die Impfung durch habe und erstmal weitgehend testfrei unterwegs sein kann. Echt, das ist irgendwie.
Ja.
Das fand ich tatsächlich lästig.
Da über mehrere Tage in der Gruppe, also ich habe mich täglich getestet. Wir hatten vorher noch ein schönes Erlebnis, weil Moni und ich seit Monaten nicht mehr die Haare geschnitten bekommen haben. Also wirklich so die zwei Yetis da quasi. Also ich 9 Monate ungefähr. Und unsere Friseurin, wir haben eine Stammfriseurin und das ist doch die Einzige, die unsere Haare gebändigt bekommt, ordentlich. Und wir so kurz vor Workshop, Termin, yes. Und dann ruft sie und dann meldet sie, schreibt sie SMS 2 Tage vorher und sagt, ja, ich bin gerade wieder bei der Arbeit. Ich war jetzt ein paar Tage im Bett mit Husten, Schnupfen, Krächzen. Und wir so, okay, dann lassen wir das mal. Sonst schleppen wir da noch irgendwas.
Ja.
In den Workshop, also.
Das war so schlimm irgendwie. Kaum kratzt der Hals, denkst du, oh Gott! ich hab's. Das ist echt krass. Man hat halt auch völlig vergessen, also ich jedenfalls, dass es auch noch stinknormale Erkältungskrankheiten gibt, die sich zum Beispiel dadurch übertragen, dass man alles Mögliche anpackt und sich danach die Augen reibt oder irgendwie sowas
macht. Ne? Ich habe während der Pandemie eines gelernt, und zwar zu unterscheiden zwischen Erkältung und Allergie, Heuschnupfen.
Ach ja, das habe ich sowieso schon. Also ich
das konnte ich davor nicht richtig. Okay. Da war ich manchmal nicht sicher, ist das jetzt ein Schnupfen, ist das was Allergisches? Und jetzt ist irgendwie klar, wie viel doch hier wie viel mich doch stört, wenn es in der Luft rum.
Okay, nee, das erkenne ich immer ganz gut am Grad des Juckens in meinem Kopf. Also
ja. Interessant. Wollen das die Leute
hören? Weiß ich nicht, aber so Laber-Podcast hier, da darf man alles. Außerdem bin ich noch halb im Urlaubsmodus.
Das ist okay. Ich habe was Interessantes gefunden. Das hat nur peripher mit Fotografie zu tun. Es geht um die Kosten von Licht.
Die Kosten von Licht?
Über die Geschichte der Menschheit. Es ist, also wie teuer ist Licht? Ich bin da über so eine, auf Statista, auf so eine Grafik gestolpert. Mich hat das schon immer interessiert, weil, naja, du brauchst zum Fotografieren Licht. Und viel der Fotografie geht auch nur mit künstlichem Licht. Und da hat mal, ich glaube, das war der Spiegel, der hat da mal was ausgerechnet. Und zwar die Kosten für eine Stunde 100 Watt Birne oder äquivalent dessen.
Ja.
Du hast eine 100 Watt Birne und die betreibst du eine Stunde. Und wie viele Stunden musst du dafür arbeiten, um dir dieses Licht zu leisten? Und weißt du, wir haben
interessanter Zusammenhang, wäre ich so jetzt nicht drauf gekommen, weil das ja doch vergleichsweise günstig ist. Ich meine, so eine Kilowattstunde Strom kostet ja so viel nicht, ne?
Naja, das Interessante ist, wenn du da mal schaust, also die fangen da an mit 1750 vor Christus.
Ja.
Sagen sie, du musstest 400 Stunden arbeiten.
Ja.
Um eine Stunde Licht zu machen. Also 50 Tage sind das, wenn du mal einen 8-Stunden-Tag ansetzt.
Öllämpchen halt, ne?
Das waren die Babylonier mit ihren Sesamöllämpchen.
Ja.
Also da hast du richtig lange schuften müssen, um ein bisschen Kunstlicht zu haben. Was natürlich, weißt du, Kunstlicht ist ja auch mit Fortschritt verbunden. Ne? Es gibt ja so Dinge, die uns vorwärts gebracht haben, also Buchdruck 1440. Und das konnte nur keiner lesen, weil die mussten alle tagsüber arbeiten. Ja. Und wenn sie abends nach Hause gekommen sind, dann waren sie A, so kaputt vom Feld und B, hatten kein Kunstlicht, weil davor musstest du ja ewig lang für arbeiten.
Und als sie es dann hatten, haben sie Schichtarbeit erfunden, ne?
Genau. Das war das Kunstlicht hat er dann auch, genau. 1800 nach Christus musstest du noch 50 Stunden.
Eine Woche, ja.
Arbeiten und um dann dir irgendwie die Kerzen leisten zu können für eine Stunde Licht. 1880 und dann geht's rasant vorwärts, waren es nur noch 3 Stunden, die du arbeiten musstest.
Wann ist das elektrische Licht?
Also 1880 waren es noch Gaslampen, glaube ich. Dann irgendwann kurz danach muss das mit elektrisch losgegangen sein. Wie teuer das dann war, weiß ich nicht. Aber jetzt kommt der Hammer. Heute musst du eine Sekunde arbeiten, um eine Stunde 100 Watt Licht zu machen.
Also es ist im Grunde gratis.
Umsonst, gratis. Ja, du zahlst nichts mehr quasi dafür. Licht ist einfach so da. Und ich finde das Hammer. Ich finde das echt Hammer, weil das natürlich tatsächlich auch mit Geschichte von Bildung und so weiter einhergeht. Mhm. Wie übrigens auch die Waschmaschine. Eine der größten Erfindungen der Welt.
Ich habe gerade nachgesehen, 1898 ist das mit dem elektrischen Licht richtig losgegangen.
Okay.
Gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, Geschichte der Beleuchtung.
Wusstest du, dass der erste Waschvollautomat erst 1951 erfunden
wurde? Nein.
Und bis dahin haben vornehmlich die Frauen viele Stunden damit verbracht, die sie nicht lesend oder sonst wie verbringen konnten, um Wäsche zu waschen.
Ja, das ist also die Bilder kennt man ja, aber dass es so spät war.
Also der erste Waschvollautomat, ne, den du einschalten konntest und dann
Fire and Forget
Wäsche weggehen konntest, genau. Aber Licht, also ich finde das Hammer, von 400 Stunden für eine Stunde Licht bis zu eine Sekunde arbeiten.
Ja.
Für eine Stunde Licht.
Schön auch, related infographics. The true cost of food.
Ist ähnlich wahrscheinlich,
oder? Nee, das ist was anderes. It's three times what Americans pay for it. Aha. Naja, das führt jetzt zu weit raus. Also Essen.
Na gut. Noch was Fotografie relevantes, ja. Und zwar eher so im Bereich der Fotowerkzeuge, ist auch eine Infografik, die ich kürzlich mal gefunden habe auf Reddit, und da geht es um dieses Thema, wir haben hier Adobe, und Adobe hat halt sein Abo-Modell, und viele wollen das nicht, weil du da monatlich Geld reinwerfen musst, und je nachdem, welche Produkte du da verwendest, wird das halt teurer oder weniger teuer. Und da hat mal jemand zusammengestellt, das ist nicht ganz vollständig, aber Alternativen zu Adobe-Produkten. Und zwar in einer schönen Tabelle mit den Plattformen, die unterstützt werden, also von den anderen Produkten, ob die free open source sind oder ob die einfach gratis sind oder ob du die nur einmal kaufen musst und kein Abo eingehen musst. Und da kann man einfach mal quasi sortiert nach Adobe-Produkten durchgehen und zumindest ein paar der Alternativen sehen, die es so gibt. Das fand ich eine schöne, gut zusammengestellte Liste.
Wenn das der Tobi hört, der arbeitet da.
Ich weiß. interessant dann übrigens auch, also in diesem Thread auf Reddit, einfach mal noch ein bisschen die Kommentare mitgucken, weil da sind dann auch durchaus noch so ein paar andere Empfehlungen, ein bisschen Zusatzinformationen. Fand ich cool. Mhm. Dachte ich, bringe ich mal mit.
Ja, ist ganz schön. Ich
darfst Audio verlinken.
Wie heißt das Audio-Ding von denen? Ich vergesse immer den Namen, obwohl ich hier noch so einen alten Karton rumfliegen habe. Audition, genau. Ja, ja, sehr schön. Ah, ist sogar Reaper dabei, womit wir arbeiten. Ja. Ja, schön.
Ah, cool. So, also ja. Kleines Goodie. Und dann noch was, also ich glaube, das ist dein Lieblingsthema. Lass uns noch
mein Lieblingsthema.
Lass uns noch kurz über Drohnen reden.
Ich habe kein Geld mehr, aber ja.
Nee, es hat mich ein wenig so halbkalt erwischt, dass seit Januar 2021 neue Drohnenregeln EU-weit einheitlich in Kraft sind.
Okay, bewaffnete Drohnen dürfen nicht mehr höher als 50 Meter fliegen.
Genau, ganz genau. Nee, das Thema ist deshalb, finde ich, deshalb halbwegs zeitkritisch, weil es gibt einfach Drohnen, die du vor einem gewissen Stichtag gekauft hast, die du in 2 Jahren während einer Übergangsfrist noch fliegen darfst und danach nicht mehr.
Ach komm. Hm? Oh. Welche?
Beziehungsweise nicht, dass du sie nicht mehr fliegen darfst, sondern dass sie dann unter einem härteren Regelwerk einsortiert werden. Also es ist so, dass du jetzt, dass jetzt im Wesentlichen unterschieden wird zwischen Gewichtsklassen. Und auch Einsatzzweck, aber Gewichtsklassen sind erstmal ganz wichtig. Es gibt da so eine Grundkategorisierung, der ist Open, da fallen alle Hobbyisten und die meisten Gewerblichen drunter, und da geht's bis 25 Kilo hoch. Ne, das ist quasi so die Obergrenze, bevor du wahrscheinlich einen Waffenschein dafür brauchst
oder sowas. 25 Kilo, das ist doch
schon. Nein, macht ja keiner.
Das ist ja riesig.
Richtig. Die Vorschriften in dieser Open-Klasse sind auf jeden Fall Line of Sight, also du musst das Ding sehen können. Oder du musst es sehen, also direkten Blickkontakt, also nur nach Kamera fliegen und hinterm Haus rum und so, darfst du nicht. Es sei denn, du hast einen Spotter, also jemanden, der mit dir in Kontakt ist und dann da drüben steht und guckt. Und 120 Meter Höhe, das ist so die generelle Regel.
Was durfte man bisher? 300, glaube ich, ne?
Nee, 100.
100?
Aber da kommen natürlich jetzt noch irgendwelche Sachen mit Flughäfen und verschiedenen Zonen und so weiter, die gelten auf jeden Fall weiterhin. Du musst dich jetzt registrieren als Pilot.
Okay.
Beim Luftfahrtbundesamt.
Also selbst wenn du so ein kleines Ding fliegst, wie du hast.
Ja, musst du, es sei denn, sie fällt unter die Spielzeugkategorie. Dann wäre sie unter 250 Gramm und hätte keine Kamera. Sobald so ein Ding eine Kamera hat, ist es kein Spielzeug mehr.
Okay.
Was für ein Ding ist denn auch so ein
Ding, wenn es keine Kamera hat?
Boah, Spaß
ja, am ja, Spaß im Wohnzimmer, so die Blumen zerfetzen und so, aber.
Ja. Dann musst du dann, also musst dich registrieren lassen, kriegst eine Registrierungsnummer, und die musst du dann in einer feuerfesten Plakette auf der Drohne anbringen. Ui. Da 5 Euro für so ein Ding auf eBay, ne, das.
Lass mich raten, Versicherungspflicht?
Versicherungspflicht, Haftpflichtversicherung ist verpflichtend. Die musst du beim Registrieren der Drohne auch mit angeben. Das heißt, wer die Drohne findet, kann auf dem Nummernschild nachgucken. Also sagen wir mal, das Ding fällt jetzt runter und knallt dir aufs Auto. Und dann findet man die Drohne, dann nimmt man die Nummer und dann zeigt man das an. Und dann kann man rausfinden, wer das ist und wo es versichert ist. Es gibt einen Test für Pilotinnen und Piloten, einen Theorietest, der greift ab 250 Gramm. Startgewicht?
Das, was sind 250 Gramm? Also welches Fluggerät ist das? Was hattest
2,5 Tafeln Schokolade.
Ja, aber was hattest du für eine Maschine?
Ja, ich hatte die Mavic Mini, die Mavic Air hatte ich. Die war 430 Gramm ungefähr.
Okay. Also
Batteriestartgewicht.
Das, was so Leute wie du und ich im Zweifelsfall haben, fällt da schon drunter.
Sozusagen. Hatte. Vergangenheit.
Warum hast du die jetzt nicht mehr?
Weil die habe ich nämlich jetzt ganz schnell verkauft. Naja, du kannst noch 2 Jahre mit im normalen Regelwerk fliegen, ja, aber danach halt nicht mehr. Und je früher ich die los bin, desto eher hat jemand anders noch was davon.
Ja.
Das ist also, ich habe die verkauft und ich habe mir auch was Neues zugelegt. Und zwar ist das jetzt die DJI Mini 2. Mhm. Die ist 249 Gramm schwer.
Ah, okay.
Und ist aber von der Kamera quasi identisch, hat den gleichen Sensor, fliegt sogar noch ein bisschen länger mit Batterieladung. Ist leichter. Da musst du auch keinen Theorietest machen. Unter 250 Gramm brauchst du den Test nicht. Da reicht die Online-Registrierung, weil sie eine Kamera hat. Fällt also auch nicht in die Spielzeugkategorie, weil sie eine Kamera hat. Aber du brauchst diesen Test nicht. Der Test ist ein reiner Theorietest. Den machst du online. Also wenn du die nächstgrößere Klasse quasi bis, ich glaube, 900 Gramm fliegst, machst den Theorietest, den machst du online, du lernst das Ding online und machst den online, das sind 40 Multiple-Choice-Fragen, wenn du durchfällst, kannst du dann so oft wie du willst wieder machen, okay. Also das ist, du musst ein paar Zahlen wissen, ein bisschen Theorie und keiner kontrolliert's, aber zumindest musst du die Absicht zeigen, das wissen zu wollen, ist auch nicht schwer, ist auch nicht Hexenwerk. Ich habe den auch gemacht, weil für den Fall, dass ich doch mal was Größeres fliegen will, das Ding gilt 5 Jahre. Also ich bin jetzt zertifizierter Drohnenpilot.
Yay.
Klingt geil, oder?
Ja, aber solange es nur theoretisch ist, ist es ja eigentlich auch bekloppt, ne? Also, weil.
Ja.
Macht das Ding denn alles, was so Drohnen so machen heutzutage? Ich bin ja immer, ein bisschen kitzelt es mich ja immer noch, ne? So dieses hinter dir herfliegen und so.
Ja, das zum Beispiel macht sie nicht.
Okay.
Ja, die ist jetzt einfach runtergestrippt, wo es nur geht, weil damit sie leicht ist.
Ja.
Damit fallen auch ein paar von den Unfallvermeidungssystemen weg. Also nach vorne, hinten und seitlich wird da nicht mehr geguckt, ob was im Weg ist. Das musst du selber gucken. Dann gibt's eine Klasse ab 900 Gramm. Da musst du dann tatsächlich einen Test vor Ort absolvieren. Ja, dann wirst du wirklich geprüft. Was ich interessant finde als Randinfo ist, dass diese kleinen Drohnenklassen eine Maximalgeschwindigkeit bis zu 19 Meter pro Sekunde haben dürfen. Was nicht wenig ist. Das sind 70 km/h.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja.
Und das ist tatsächlich, also bei den niedrigen Gewichtsklassen, da haben die wohl Tests gemacht, ich vermute nur, aber ich denke, da werden Tests gemacht, wie viel Joule Energie da freigesetzt wird, wenn so ein Ding gegen jemanden gegen die Rübe knallt und dann sieht man da wahrscheinlich, oh, das ist noch nicht tödlich, dann lassen wir das mal
also zu. Ich weiß ja nun nicht, aber mit 70 km/h eine Drohne gegen den Kopf fände ich jetzt, möchte ich aber auch nicht.
250 Gramm mit 70 km/h. Genau.
Oh. Ist denn eigentlich bei den neuen Regeln, wird da irgendwas besser?
Es wird auf jeden Fall mal vereinheitlicht. Das heißt, europaweit hast du keine Probleme mehr, weil diese Lizenz dann quasi überall gilt. Das ist überall gleich. Es ist ein bisschen klarer für die verschiedenen Klassen, was du darfst. Ne? Also zum Beispiel gibt es also die untere Klasse mit dem Ding, was ich da jetzt habe, darf man jetzt auch über unbeteiligte Personen fliegen. Nicht Menschenansammlungen, aber Personen, also beim Starten, Landen und so darfst du Leuten über den Kopf fliegen, weil wenn das Ding runterfällt, dann hast du halt eine Beule, aber bist nicht gleich hin. Du darfst ein bisschen höher fliegen, die 120 Meter, da wo du es darfst, das waren vorher glaube ich 100 Meter, macht den Kohl nicht wirklich fett, aber... ansonsten, ich finde es jetzt nicht bedrohlich oder schlimm, was sie da eingeführt haben. Ich finde es sinnvoll, ich finde das mit der Registrierung zumindest insofern sinnvoll, weil, wenn du richtig Scheiße baust mit so einem Ding und das kannst du, dann musst du halt auch dafür einstehen.
Ja. Aber sowas wie im Innenstadtbereich fliegen, das wird dann immer noch lokal geregelt, oder? Also in Berlin werde ich trotzdem nicht fliegen dürfen damit.
Ich nehme an, dass das Luftfahrtbundesamt das auch regelt. Aber wie jetzt exakt, also so tief habe ich da nicht reingeguckt. Mhm. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, jawohl, mein UAS, so werden sie es übrigens genannt, Unmanned Aerial System, habe ich mir so gewählt, dass ich in den Situationen, wo ich fliegen darf, auch problemlos fliegen kann. Mhm. Ich weiß, wie schnell und wie hoch und wie viel Abstände ich wo halten muss. Und dann habe ich noch so ein paar Apps, die mir noch zeigen, dass hier ein Flughafen in der Nähe ist und dass ich da bitte nur eine Maximalhöhe von so und so viel Metern darf und so weiter.
Wie lang fliegt dieses kleine Ding denn dann überhaupt noch, wenn es so leicht sein muss?
Halbe Stunde. Mhm. Das ist verdammt lang.
Ist es?
Eine halbe Stunde?
Ich kann
mit einer Batterie? Also
ja, ich kann es nicht beurteilen. Also ich hätte jetzt eher verdammt lang bezogen auf, was man damit alles machen will. Aber in der Regel weiß man es ja vorher dann auch, ne?
Ja. Ja, das ist natürlich immer der Anwendungszweck einer Drohne, ist immer noch so eine Frage, weil selbst ich, der jetzt irgendwie mal hier, mal da ist, habe jetzt immer noch nicht so den super, super Anwendungszweck dafür. Ne? Weil ja. Ich bin kein Vlogger, ich mag mal was Schönes filmen von oben, damit ich das in einem anderen Video verwenden kann, damit ich damit irgendwie werben kann, aber ansonsten, so eine Drohne hat natürlich immer das Risiko, dass du die kaufst und dann liegt sie exakt bis auf zweimal im Jahr in der Ecke. Das ist wahrscheinlich der Normalfall. Insofern, ja,
ich ist
das
jetzt
keine Empfehlung für Drohnen.
Genau, ich habe sogar überlegt, tue ich sie mal auf meine Wunschliste, vielleicht ist ja irgendjemand irre genug, mir so ein Ding mal zu schenken. Und habe auch gedacht, nee, lass, dann es liegt nur rum.
Für mich ist es halt die Z-Achse, ne? Die du normalerweise, wenn du fotografierst, nicht hast. Und die ist damit abgedeckt. Das heißt, ich kann die Kamera halt auch in der Höhe da platzieren, wo ich will. Was allerdings auch schon wieder ein bisschen eingeschränkt ist, weil ich will auch nicht das Arschloch sein, das ständig und die anderen rumschwirrt mit dem Ding. Und selbst wenn ich das dürfte, dann ist mir da immer noch der Arschlochfaktor ein bisschen hoch.
Ja, ich habe auch gerade gedacht so, vielleicht tue ich sie doch auf die Wunschliste, vielleicht kriege ich sie ja sogar geschenkt, bevor wir ins Tessin fahren, in Urlaub. Dann kann man so tolle Überflüge machen. Und habe dann aber auch gedacht, nee, ich werde nirgendwo stehen, wo niemand anders ist, sodass ich immer jemandem auf den Sack gehen werde damit. Ja.
Naja, also ich meine, das Schöne ist wieder bei der Mini 2, die ich jetzt habe, die ist relativ wenig aggressiv klingend. Ne, die klingt einfach, die ist nicht so schwer und die hat auch irgendwie die Flügel so geformt, dass sie auf jeden Fall deutlich leiser ist als meine bisherige. Und das ist, ja, ich sag mal, wenn die mal 20, 30 Meter hoch ist, dann hörst du die quasi schon fast nicht.
Also doch auf der Wunschliste, meinst du? Weil selber kaum, nee, so Geld ist alle, das geht gerade nicht. Also das
wenn ich nicht beruflich fotografieren wäre, übrigens ist das, glaube ich, auch jetzt geregelt, wie das mit dem Gewerblichen ist. Vorher war das streng getrennt, jetzt kann man irgendwie einfacher auch gewerblich mit den Dingern fliegen. Das heißt, sollte ich mal Fotoaufträge bekommen, die in irgendeiner Form vielleicht auch rechtfertigen, da mit einer Drohne über was drüber zu fliegen, dann kann ich das jetzt auch eher problemlos tun.
Ja. Ja, nee, ich lasse das. Das ist eh wieder nur Gas und hinterher ärgere ich mich. Ja.
Tja. Gut. Das war's mal so mit den
Neuigkeiten,
was ich mitgebracht habe. Ja. Ansonsten haben wir Fragen und Fotos zum Anschauen.
Ja, dann machen wir das doch. Womit fangen wir an? Mit Fragen haben wir immer angefangen, ne?
Mach doch mal Fragen.
Mach mal Fragen. Oh, weia, hier geht's los. Riesig lang. Viel zu viel Text, Gregor.
Ich habe hier was fett gemacht, das ist die Frage, aber der Rest gehört trotzdem irgendwie dazu.
Okay. Hallo liebes Fotografie-Team, meine Frage ist etwas allgemein, aber ich hoffe, das ist okay, zur Not einfach skippen, mein Problem. Ich sehe was Schönes, mache ein Foto und dann sieht es doch nicht so schön aus wie in echt. Ja, story of my life. Meine Frage, wie identifiziere ich eine gute oder schlechte Situation, ein Bild zu machen, ohne es zu machen? Ein paar Punkte konnte ich schon identifizieren und denke, an denen kann ich auch nichts ändern. Wasser und anderes, was glitzert, sieht mit zwei Augen besser aus als monoskopisch mit einer Kamera. Kontraste und Lichtempfindlichkeit sind beim Auge besser. Die schöne Atmosphäre einer Straßenlaterne in der Nacht sieht dann einfach entweder schlecht oder langweilig aus. Wenn ich in echt ein kleines Detail mit einem großen Raum betrachte, geht das gut. Aber als Bild muss ich ranzoomen und der Kontext geht verloren oder das Detail ist nicht gut zu erkennen. Eine Münze in einem leeren Konzertsaal kann man erkennen, aber als Foto ist entweder die Münze nur etwas Fliegendreck oder der Raum ist rausgecroppt. Die harten Kanten eines rechteckigen Fotos machen das Bild schlecht. Wenn ich etwas Rundes fotografiere, habe ich entweder das Objekt zu dicht am Rand oder ich habe ungefähr die Hälfte des Bildes voll mit Hintergrund, der entweder langweilig ist oder sogar ablenkt vom Objekt. Gibt dann noch ein paar andere Sachen, die im Hirn ein besseres Bild machen, weil man prinzipiell in einem Mood ist. Mein Essen sieht nicht lecker aus, aber ich habe Hunger und ich bin müde, also ist es doch ein Meisterwerk.
So. Ja, Gregor, du hast es genau erfasst. Das ist einfach nicht so leicht. Was glaubst du, warum viele Leute, die fotografieren, einfach Jahre brauchen, bis sie richtig gut werden? Das ist so ein Ding. Also du hast es genau erfasst. Also zum Beispiel Wasser und anderes, was glitzert, sieht man mit zwei Augen besser als monoskopisch mit einer Kamera. Richtig. Dazu gehört auch noch, dass sich die Sachen bewegen. Mhm. Das Glitzern ist eine temporale Geschichte. Und wenn du da jetzt einfach eine Aufnahme machst, dann pickst du da genau eine Hundertstel Sekunde von dem raus, was du mit zwei Augen Stereo siehst. Und dann glitzert das eben gar nicht mehr. Also dieses 2D gegen 3D, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Das hieß es zum Beispiel auch bei Wald. Ja. Also ich gehe durch den Wald und der hat eine unglaubliche Tiefe. Die Bäume vorne und hinten bewegen sich anders, wenn ich da gehe, ne? So Parallaxenunterschied. Und dann machst du ein Foto mit der Kamera und das ist alles flach. Also ist halt so.
Geh aus meinem Fotoarchiv raus.
So ungefähr. Und jetzt musst du viele der Dinge, die die Kamera nicht gut kann, eben anders durch andere Mittel wieder reinbringen in dieses Foto, wenn dir das wichtig ist. Also beim Wald die Tiefe zum Beispiel. Wenn du im Wald bist und es ist ein bisschen neblig, dann wird der in die Tiefe einfach auch kontrastärmer und dann hast du plötzlich Tiefe drin. Also du kannst die tiefen Empfindungen, die du mit deinen zwei Augen hast, ersetzen durch was anderes. Dazu gehört einfach lange Lernen und viel Erfahrung. Bildwinkel gegenüber Brennweite ist so ein anderes Ding, wenn du da diese Münze im Konzertsaal sagst. Ja, du kannst rangehen, dann ist aber der Konzertsaal weg. Oder du kannst weitwinklig machen, dann ist aber die Münze so klein, dass du die nicht mehr wahrnimmst. Aber dein Auge nimmt die Dinge anders wahr, weil das Auge tatsächlich eine andere Brennweite hat, als der Bildwinkel es vermuten lassen würde. Also du siehst mit dem Auge deutlich mehr, aber kannst dich trotzdem auf einzelne Sachen konzentrieren. Da kommt auch das Gehirn dazu, das noch mitarbeitet und so weiter. Also da gibt's ganz viele Ecken und dann letztendlich kommt es tatsächlich auf Üben, 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 Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung.
Ja, merke ich auch immer wieder. Und bin dann auch total verblüfft, wenn ich dann versehentlich ein gutes Foto gemacht habe. Ich habe neulich einen Aschenbecher fotografiert. Stand so auf dem Tisch in einem Restaurant. Und zwar auch mit Agentum. Also so ein verchromter Aschenbecher. Völlig geiles Bild geworden. Und seitdem rätsel ich, was ich richtig gemacht habe. Aber wahrscheinlich habe ich einfach nur versehentlich die falsche App benutzt. Oder die richtige, ne?
Ich meine, das unterscheidet dann halt die mit der vielen Erfahrung von denen, die weniger Erfahrung haben, dass die mit der vielen Erfahrung dann eher das Warum verstehen. Warum hat das jetzt funktioniert?
Okay, Baby, dann sag mir jetzt mal, ich schick dir das jetzt mal. Sag mir mal, warum das funktioniert hat.
Kann ich dir sagen. Warum das funktioniert? Also, ich sehe, du wirst das natürlich jetzt verlinken, nicht wahr?
Ja, natürlich.
Also zum einen, Schwarz-Weiß macht Sachen einfacher.
Ja.
Das ist das eine Ding. Also da ist nichts Ablenkendes. Das ist keine ablenkende rote Jacke im Hintergrund. Dann hast du hier du hast überall Linien in diesem Bild. Also der Tisch drunter hat senkrecht aufeinander zulaufende Linien von diesen Holzlatten. Der Aschenbecher selber ist da richtig schön reinkomponiert. Wenn du guckst, wie der oben nicht ganz überschneidet, diese schwarzen Linien im Hintergrund, sondern schön so, da sitzt wie, als ob er da reingehört. Und dann hast du nochmal eine Wiederholung der Linien, aber in verzerrter Form auf dem Chromaschenbecher vom Dach oder was das ist da oben. Oder der Markise oder sowas. Ja. Und das macht natürlich nochmal super interessante Formen. Also das Ding ist ein Formen-Linien-Spiel vom Feinsten. Und das Einzige, was organisch wirkt, obwohl es gar nicht organisch ist, ist der Aschenbecher, weil er diese verbogenen Linien hat. Der Rest ist ja stinkegerade.
Ja. Hättest du das gesehen, wenn du mit mir am Tisch gesessen hättest? Hättest du gesagt, man muss diesen Ascher so fotografieren?
Wahrscheinlich schon.
Verdammt.
Und aber
naja, ich habe sie ja anscheinend auch gesehen, aber ich weiß nicht, was ich gesehen habe.
Aber ich muss kurz einen technischen Heisterkampf geben. Das kippt ein bisschen nach links, das Bild.
Das kippt nach links. Wie, was? Ja? Ach so, der Ascher ist nicht ganz glatt, ja.
Der kippt nach links weg, so ein bisschen.
Ja.
Das juckt mich so ein bisschen. Das macht, das nimmt ihm ein bisschen die Perfektheit.
Ja, aber ja, okay. Aber was habe ich, nee, weißt du auch nicht, ne? Was habe ich gedacht, als ich das fotografiert habe?
Also ich, was ich gemacht hätte, um zu diesem Bild zu kommen, ist, ich hätte es tatsächlich mit dem Hintergrund so reinkomponiert, dass es eben oben nicht über die Tischkante schwarze Linie schneidet. Es ist in der Tischkante, also es ist auf dem Tisch quasi komplett vom Tisch hinterlegt.
Ja.
Es hat oben diese, also da an der Oberkante rechts ist halt diese schwarze Linie, diese dicke, und die ist drüber, das heißt, sie schließt nach oben so ein bisschen ab. Außerdem ist übrigens, was natürlich völlig unterbewusst passiert, aber links sind
die Beine,
von der Person.
Ja.
Da ist der Mensch noch mit drin.
Das fand ich übrigens gut.
Ja.
Also ich habe gedacht, oh, das ist gar nicht schlecht.
Ja. Das platziert es irgendwo. Außerdem hat das Holz natürlich auch eine geile Textur. Ja. Also
Ostsee Außengastronomie Holz. Ja.
Wettergegerbtes Holz.
Genau, ja.
Naja. Ja, und dann ist die Belichtung ist gut. Also das ist auch noch toll belichtet.
Irgendwie. Ja, das hat es automatisch gemacht.
Ja, ich weiß, aber trotzdem ist toll belichtet.
Das stimmt. Apropos Belichtung, Andi fragt, wie funktioniert mein Belichtungsmesser? Ich habe im Nachlass von meinem Opa ein Belichtungsmesser gefunden. Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei. Hier ein Foto.
Ein Weimar Lux Nova.
Verlinke ich mal.
Ich habe gegoogelt. Das ist aus der DDR, früher 80er, vom VEB Uhrenwerk Weimar im VEB-Kombinat Mikroelektronik. Mhm. Ja. Und diese Belichtungsmesser, die gibt's, also ich sag mal, Gossen Luna 6-3, das ist so einer der, ich glaube, der wurde millionenfach hergestellt. Handbelichtungsmesser, den zeigst du wohin, dann wählst du auf dem, beziehungsweise zuerst mal wählst du auf dem Belichtungsmesser die ISO von deinem Film, ne, dass der auch weiß, wie seine Referenz ist. Mhm. Also stellst dann 100, 200, 400, was weiß ich ein. Dann misst du die Belichtung, sprich indem du das vorne, das ist so ein Glasfenster, das zeigst du dahin, wo du messen möchtest. Und dann hast du so einen Zeiger auf dem Ding und der geht irgendwo hin. Und dann stellst du oben was auf diesen Zeiger ein und kannst dann ablesen Blende und Zeit, die du einstellen musst.
So, jetzt ist das mit Sicherheit ein Selenzellenbelichtungsmesser.
Jetzt haben wir haben ein paar Sachen, die schief gehen können. Das eine ist die Batterie, die drin ist. Hat die richtige Spannung?
Ist da überhaupt eine drin?
Ich gehe von aus, ja. Es gibt Batterien, die heute nicht mehr dürfen. Das sind so Quecksilberbatterien. Und dann gibt's heute Ersatzbatterien, die aber nicht die richtige Spannung mehr haben. Mhm. Und dann misst der falsch. Das ist ein potenzielles Problem. Da gibt's dann alternativ dazu Zink-Luftzellen, die verbrauchen sich aber relativ schnell. Dann hast du richtig, ne, Selenzelle, also das lichtempfindliche Element. Wenn das eine Selenzelle ist, dann ist die Chance relativ groß, dass die nicht mehr ordentlich misst.
Ja.
Das liegt hauptsächlich meines Wissens an den Verbindungen, an den Drähtchen, die da angelötet sind, die dann abgehen.
Ah, okay, ich dachte, da würde irgendwie das Material degenerieren.
Dachte ich auch, und dann hat mir ein Physiker gesagt, dass das daran liegt, dass die Drahtverbindungen an den Selenzellen irgendwie, dass da irgendwas korrodiert oder so.
Das heißt, man könnte es löten.
Ich weiß nicht, wie man an Selen was dran lötet. Keine Ahnung. Mhm. Kann ich nicht, weiß nicht. Dann hast du meistens bei diesen Belichtungsmessern hinten noch so eine, also wenn das alles okay ist, ne, dann hast du hinten am Belichtungsmesser noch so eine Kalibrierungsschraube irgendwo. Und da würde ich dann, wenn du den wirklich benutzen willst, mir einen Smartphone-App-Belichtungsmesser holen und ihn damit kalibrieren sozusagen. Wobei, dann kannst du auch gleich mit dem Ding messen, mit dem Smartphone. Nee, aber es ist
ja,
cool.
Man ist ja halt wahnsinnig, darum macht man das dann halt mit beidem, ja.
Nee, ist ja auch irgendwie ganz cool, weil wenn die funktionieren, sind die klasse. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Weimar Lux Nova sich über die Jahre schlägt. Also mein Go-To ist tatsächlich Gossen Luna 6 Version 3. Das ist der Go-To.
Gossen Luna 6 Version 3. Gossen Luna 6 3. Mal gucken.
Sieht Luna so 6 3.
Sieht so, guck mal gerade hier. Shopping kostet wahrscheinlich. Oh ne, hä? Der ist ja recht günstig sogar.
Ja, wie gesagt, da wurden Millionen von gemacht von den Dingern.
Ja.
Achso,
das
da
ist aber auch ein altes Gerät, ne? Also das ist jetzt nichts, was du neu kaufst. Und ist der mit Batterie oder ist der mit Selen?
Der hat eine Batterie.
Okay.
Batterie und Selen hat nichts mehr neu zu tun.
Ach, echt nicht? Ich dachte, Selen wäre immer, würde sich selbst mit Spannung versorgen.
Ach so, nee, du hast recht. Die Selenzellen sind tatsächlich oft ohne Batterie. Ne, stimmt, hast recht. Aber nee, der hat Batterie.
Mhm.
Und da musst du aber auch auf die richtigen Batterien achten.
Falsches Dings auf. Nächste Frage kommt von Manuel. Hallo ihr beiden, ich bin seit kurzer Zeit ein begeisterter Filmfotograf geworden und habe richtig viel Spaß daran, mit einer alten Canon EF mit 35mm Film und neuerdings mit einer zweäugigen Yashica Mate 124 6x6 Bilder zu machen. Sehr schön.
Sehr schön.
Bisher war mein Workflow für die Bilderentwicklung der, dass ich in den nächsten Fotoladen gegangen bin und die dort habe entwickeln lassen. Meine letzten Filme habe ich kurz vor Weihnachten abgegeben und seitdem ist der Fotoladen zu. Scheiße.
Mist.
Viel Gelaber, nun die Frage. Um wieder Filme schießen zu können, würde ich gerne ein paar Tipps von Chris haben, wie ich mit wenig Platzaufwand Filme daheim selbst entwickeln kann. Farbe ist schwerer als Schwarz-Weiß, habe ich mal gehört. Deshalb würde ich damit mal anfangen. Vermutlich mit Schwarz-Weiß, ne? Mhm. Kannst du ein paar Einsteigertipps über Equipment und Entwicklungsvorgang geben? Wenn die Antwort zu groß ist, wäre ein kleines Themenspezial in der nächsten Folge natürlich eine sehr feine Sache, die mich freuen würde.
Ich gebe mal, also kostentechnisch, gehen wir ganz schnell durch. Kostentechnisch, ein sogenanntes Starter-Set kostet bei photoimpex.de 45 Euro.
Echt? Mit Tank?
Ja, wenn man in Berlin ist, dann kann man einfach im Laden vorbeigehen. Ansonsten kann man es online bestellen, photoimpex.de. Da ist dann drin ein Tank. Also Tank ist ein schönes Wort für eine schwarze Plastikdose mit einem Deckel, wo man ohne Lichtlecks quasi Flüssigkeiten rein und rausgießen kann. Da ist ein Thermometer drin, da sind zwei Messbecher drin, da ist Entwicklerchemie drin, Fixiererchemie, da ist ein Opferfilm drin zum Üben. Also ein Film,
warum den man ist denn das, Entschuldigung, warum ist das so günstig? Ich meine, damals der Tank, den ich mir gekauft habe, der hat da alleine schon
mindestens. Ja, du musst ja auch nicht gleich was von Jobo kaufen.
Ach so, okay, verstehe.
Und da ist eine Anleitung drin. Also damit bist du tatsächlich so weit. Jetzt gehört aber theoretisch, also du kannst den Film da in diesen Tank reinwickeln. Da ist, wie gesagt, zum Üben ein Opferfilm dabei. Also einer, der quasi, wo du es bei Tageslicht üben kannst. Das kannst du im dunklen Raum machen. Wenn du das am Küchentisch machen möchtest, dann ist noch ratsam, sich für weitere 30 Euro noch einen sogenannten Wechselsack oder auch Dunkelsack zu kaufen. Das ist ein Sack, der sieht aus wie ein T-Shirt, was unten mit dem Reißverschluss zu ist, in schwarz. Und dann durch die zwei Ärmel kommen die Hände rein. Und dann kann man in diesem Ding quasi den Film da reinfädeln, ohne dass man dabei im Dunkeln sein muss. Aber es reicht ja, wenn der Film im Dunkeln ist. Und damit bist du erstmal gerüstet. Jetzt gibt es passend dazu aus diesem Hause hier einen Podcast, der heißt Absolut Analog. Ja. Und den machen Moni und ich zusammen. Da haben wir das auch schon mal erklärt in früheren Folgen, die sind alle noch online. Und wenn du es noch strukturierter aufbereitet haben möchtest, dann werde ich hier mal völlig uneigennützig ein Buch empfehlen. Das heißt Absolut Analog. Und das haben Moni und ich nämlich geschrieben und da geht's genau um dieses Thema.
Sag mal, aber so. Was mir gerade auffällt, entweder habe ich versehentlich das Abo gelöscht oder ihr habt schon ewig keine Folgen mehr veröffentlicht, ne?
Wir haben schon ewig keine Folgen mehr veröffentlicht. Der ist ein bisschen dormant. Aber nicht, er ist nicht tot, er riecht nur komisch.
Alles klar. Podcast und Buch verlinke ich in den Shownotes. Und das Impact Starter Set verlinke ich auch in den Shownotes. Weil, das ist ja super.
Wie gesagt, weil ist halt der Dunkelsack noch nicht dabei, aber es geht auch erstmal ohne.
Aber wie fädelst du den Film denn ohne Dunkelsack auf die Spule?
Ja, im Dunkeln. Da musst du einen richtig dunklen Raum haben.
Okay, ja, stimmt, sowas.
Allerdings, der Grund, warum ich das lieber in so einem Wechselsack mache, ist, wenn dir da was wegrollt, dann weißt du, wie weit es kommen kann.
Ja.
Ich bin tatsächlich schon mal in einem dunklen Raum gesessen und dann rollte mir die Filmrolle weg, so eine Mittelformatrolle, und die rollte einfach weg. Und ich habe die, ich glaube, ich habe 5 Minuten auf allen Vieren gesucht nach dem Scheiß. Und in so einem Wechselsack kommt halt irgendwie 30 Zentimeter weit und dann ist gut.
Gott, ey. Ja. Nee, also das ist mit dem Starter-Set, das finde ich jetzt richtig toll, das mit dem Starter-Set, weil das, als ich damit angefangen habe, selber zu entwickeln, das hätte ich gerne noch irgendwie mitgekriegt, dass es das gibt. Weil ich habe mir halt den ganzen Krempel so separat zusammengekauft dann und zusammengeklickt.
Ja, aber mittlerweile kriegst du diese Starter-Sets.
Ja, super, super.
Von verschiedenen Ecken.
Absolut.
Und bei diesem Photo Impact Set ist dann eine AP-Dose dabei. Das ist völlig gut. Das
ja, klar. Da drin. Ja, sonst würden sie es nicht verkaufen. Also ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen mit dem Laden gemacht.
Ja. Ist auch eine der großen Go-To-Adressen in Deutschland.
Ja, ja. Und sehr irritierend, wenn man dann mal in den Laden geht, weil das ist so Tante-Emma-Ladengröße.
Ja.
Also weil die Webseite ist so, hier alles, Foto, nimm. Und du kommst da rein und denkst so, hier gibt's ja gar nichts. Aber ist halt alles bis unter die Decke gestapelt. Also,
ja. Ja, genau.
Marcel fragt, gibt's eigentlich irgendwelche YouTube-Kanäle von Fotografen, denen ihr folgt oder die ihr empfehlen könnt?
Nö.
Nö.
Also es gibt inflationär viele Menschen auf YouTube, die fotografieren, die behaupten, sie wüssten's und erklären und da kriegst du mal hier und da ein Nugget mit, aber ja, ich weiß nicht.
Ne. Naja, so hätte ich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht, YouTube benutze ich, um irgendwie Fernsehdokumentationen zu gucken, damit ich keine Fernsehdokumentationen gucken muss, aber für sonst nichts.
Hm. Naja. Ja, aber also, es gibt viel, aber es gibt halt auch viel Müll, das ist halt so, so ist halt YouTube.
Dani fragt, Chris hat über die verschiedenen Folgen hinweg immer mal wieder von den unterschiedlichen Kameralagern gesprochen. Das Fuji-Lager, das Nikon-Lager, das Sony-Lager. Aber gibt es da wirklich Unterschiede und Eigenheiten, die die Lager definieren?
Naja, Lagerbildung ist ja so ein menschliches Ding. Tribalism, ne? Mac gegen PC, iOS gegen Android, PlayStation gegen Xbox. Ja, also das ist halt, so funktionieren wir halt und Es gibt schon Unterschiede, klar gibt's welche. Aber letztendlich hast du natürlich, wenn du in so ein System dich reingekauft hast, und das tust du dann auch, weil du kaufst dir eine Canon-Kamera und dann willst du halt weiterhin, brauchst du halt Canon-Objektive. Hm? Mhm. Das heißt, du hast Geld ausgegeben, dann hast du natürlich noch den, ich habe es nachgeschlagen, man nennt es Besitztumseffekt. Also man schätzt was man hat, höher ein im Wert, als wenn man es nicht hat.
Ja. Außerdem hast du den Lock-in-Effekt, den du ja eben beschrieben hast.
Den hast du dann, ja. Aber du hast wirklich dieses Gefühl, das habe ich jetzt gekauft, dann ist es auch besser als das, was ich nicht gekauft habe. Ja. Ne? Das ist ja unsere Tendenz, dann auch solche Bauchentscheidungen für einen Kauf hinterher zu begründen mit irgendwas. Trotzdem, also Canon ist ein altes Traditionsunternehmen. Sie sind sehr bekannt und verbreitet im Sportfotografiebereich. Daher kennt man das, wenn man da guckt und mal weiße Objektive zählt. Diese großen weißen Typen, dann sind viele davon Canon. Da gibt es mittlerweile ein paar andere, die das auch machen. Sony macht das mittlerweile auch. Sie begründen es mit, damit die nicht so heiß werden in der Sonne, aber das ist Mumpitz. Das ist Marketing. Canon-Kameras können gut Arbeitspferde sein, haben ein riesiges Objektivsortiment und ja, wer einmal in dem System drin ist, ist in dem System drin.
Ja.
Ganz einfach. Nikon, auch altes japanisches Traditionsunternehmen. Objektive sind typischerweise teurer als bei Canon, sind kleiner als Canon, was die Verbreitung angeht, haben damit so ein bisschen, sind so ein bisschen der Underdog oder waren es zumindest lange und so die Nikon-User, die waren so ein bisschen, ja, manchmal so gefühlt so ein bisschen hochnäsiger, ja, unsere Kameras sind besser, die waren auch teilweise besser. Aber so von der Verbreitung her war Canon einfach der Platzhirsch. Und dann, so vor ein paar Jahren, fingen dann so diverse Sachen an, wie zum Beispiel, dass Sony Minolta gekauft hat. Sony, the new kid on the block, die haben 2006 Minolta gekauft und sind damit in den Kameramarkt eingestiegen. Und Sony hat aber nicht so diese, ja, Sony kommt von der Unterhaltungselektronik. Ja. Walkman und Discman und was weiß ich alles. Und deshalb haben die auch dieses komplette Kamerathema aus der Richtung angeguckt. Also haben einfach gesagt, wir gucken mal, was wir neu machen können. Die haben im Prinzip diese Mirrorless-Geschichte losgetreten. Also Spiegel, wer braucht das denn? Kriegen wir auch ohnehin. Haben so, ich sag mal, manchmal nennt man so ein bisschen Nerd-Kameras gemacht. Also Kameras mit unglaublich vielen Funktionen, die ganz viel tolle Sachen können, die im 10. Menü tief drin noch Sachen haben. Und ja, damit einfach auch einen gewissen Markt bedient haben. Sony hat sich natürlich auch, weil sie Miniaturisierung können und Elektronik können, dann auch einen Namen gemacht im Sensorbereich. Auch heute noch, Sony-Sensoren sind mit die besten auf dem Markt. Mhm. Und nicht umsonst haben auch diverse andere Kamerahersteller bei Sony die Sensoren eingekauft, weil die einfach gut sind.
Was machen die anders, dass sie so gute Sensoren haben oder bessere Sensoren als die anderen?
Wahrscheinlich haben sie da mehr Kohle reingeworfen oder haben sich auch getraut, andere Sachen zu probieren. Also ich rate jetzt nur, aber das siehst du halt bei so Unternehmen, die nicht mit 100 Jahren Altlast belastet sind, dass die auch mal komplett neu ran können. Also Thema Disruption, die können mal einfach viel entspannter mal was ganz anderes ausprobieren, was die althergebrachten halt nicht wirklich tun würden, weil, oh, das haben wir vor 30 Jahren schon mal probiert, hat nicht gut funktioniert, warum sollten wir denn jetzt nochmal? Mhm. Also Sony hat sich da sehr viel Nische rausgekerbt aus dem Markt. Da gibt's Olympus, auch das ist ein altes Traditionsunternehmen, aber die haben dann sich halt auf Micro Four Thirds geschmissen, haben also dann ein kleineres Sensorformat mit etabliert und quasi die Marktnische besetzt. Mhm. Das führt zu kleineren Kameras, die trotzdem noch eine gute Bildqualität haben, kleinere Sensoren, machen kleinere Objektive. Außerdem haben die Kameras sich sehr natürlich an traditionelles Kameradesign angelehnt. Das heißt, das Ganze gepaart mit analoger Anmutung. Auch nicht schlecht. Mhm. Fuji zurzeit sehr in. Hört man von vielen Leuten, die sagen, boah, Fuji, nie wieder was anderes. Ja. Auch das ist ein altes Traditionsunternehmen. Ja. Genau, kommen aus dem Filmbereich, sind aber so von der Haptik und von der Bedienung irgendwie, fühlt sich für viele sehr gut an, sehen auch so ein bisschen retro aus und haben neben dem technischen Faktor auch noch so ein Bauchwohlgefühl-Faktor, würde ich sagen.
Kriegen die anderen so nicht hin. Also habe ich jedenfalls bei noch keiner anderen, die ich in der Hand habe, erlebt. Die Olympus, also diese OMD EM10 hieß die, glaube ich, die kriegt das so ein bisschen hin, dieses Retro-Gefühl, also während man damit arbeitet auch. Aber so insgesamt Look und Feel und allem Pipapo ist Fuji ungeschlagen für mich. Ja. Naja, fast. Also, aber ja, Leica kann ich mir halt nicht leisten.
Ja, aber letztendlich, klar gibt's technisch die ein oder andere Geschichte, die ein bisschen anders ist, aber letztendlich die verschiedenen Lager, also es gibt keine schlechten Kameras heutzutage.
Ja. Und da ein guter Rat, der kommt jetzt von mir. Wenn man sich eine Kamera kauft oder eine Ausrüstung kauft oder kaufen will, kauf dir nur eins. Ich habe Fuji, Olympus und Sony parallel.
Großer
Olympus,
Fehler.
Olympus jetzt nicht mehr, jetzt habe ich nur noch Fuji und Sony parallel. Und ich schwanke immer zwischen beiden Lagern hin und her, weißt du? Finde ich jetzt irgendwie meine Fuji besser oder finde ich jetzt meine Sony besser? Und am Ende kann ich mich gar nicht entscheiden und beide bleiben zu Hause. Das ist so ein bisschen der Effekt. Also ich wäre froh, ich hätte damals dieses, wie hieß die denn, Sony X, ich weiß es nicht.
X100.
Fuji. Nee, die X100 habe ich ja. Ich hatte mir mal eine mit Wechselobjektiven gekauft. Das ist praktisch X100 mit Wechselobjektiv. Ich weiß nicht mehr, wie der X Pro, glaube ich, hieß sie. Die habe ich dann wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, dass ich entweder immer das falsche Objektiv dabei hatte oder zu viele Objektive dabei. Also weißt du, entweder zu schwer oder wieder falsch. Die habe ich wieder verkauft und habe mir wieder eine X100 geholt. Ich ärgere mich mittlerweile, dass ich diese X Pro nicht behalten habe. Einfach, weil die Sony, die ich jetzt habe, das ist so eine Alpha 6000, glaube ich, heißt sie, die ist wiederum eine mit Wechselobjektiven. Die benutze ich, wenn ich Objektive wechseln will. Man tut sich damit keinen Gefallen, verschiedene Systeme rumliegen zu haben, habe ich so den
Eindruck. Nee, du, auch aus dem Grund, weil du natürlich die Bedienung von mehreren Systemen parallel können musst und
davon wird man verrückt.
Im Zweifel bist du dann immer nur am Rumsuchen im Menü, weil du was nicht findest und nicht weißt, wie man bei der Kamera das jetzt macht und wenn du das auf die Schnelle brauchst, mal einen Weißabgleich zu ändern, was weiß ich zu tun, dann
ja klar, also alleine das
ein System und fertig.
Bei der einen verstelle ich ISO mit dem Zeigefinger, bei der anderen mit dem Daumen. Das ist schon schlimm genug. Ja.
Das ist einfach viel zu viel kognitive Last, die man damit sich damit auflädt.
Genau. Und da auch, also was ich auch empfehlen würde mittlerweile ist, kauft ihr, also klar, diese X100, die ist schon sehr toll, aber sie hat halt einen 23 mm und das war's. Ich glaube, ich würde immer mittlerweile dazu raten, sich ein Wechselsystem zu kaufen und da dann einfach mit einem einzelnen Objektiv anzufangen, irgendwie ein 50er oder sowas. Oder 35er dann in der Größe. Ja, das ist auch so eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Festbrennweite ist nicht meins jedenfalls. Kann man mögen, ne? Also, weil da muss man halt mehr laufen.
Kann man mögen, aber ich habe dann halt auch mehrere Festbrennweiten. Das heißt, ich wechsle die dann immer wieder. Damit ist er dann nicht mehr ganz so fest.
Genau, das stimmt.
Sondern nur Halbfestbrennweite.
Halbfestbrennweite. Siggi fragt, wenn ihr in der Zeit zurückreisen könntet, um einen Moment in der Geschichte fotografisch festzuhalten, welcher wäre das?
Habe ich drüber nachgedacht. Ich bin aber dann bei keinem gelandet.
Oh.
Weil die Momente in der Geschichte, also die Fotografien, die wir haben, von Momenten in dieser Geschichte,
ja,
sind ja alle in irgendeiner Form ikonisch.
Ja.
Und das ist deshalb, weil sie, naja, entweder sind es tolle Fotos oder sie lösen irgendwas in dir aus, brennen sich ein und sind damit in dieser Form
in den Köpfen
der Menschen drin. Und die sind ja aus Gründen ikonisch und ich werde auf keinen Fall ein besseres, anderes Foto, also ein anderes Foto wird nicht besser sein.
Ja. So, da habe ich überhaupt nicht hingedacht, sondern ich habe jetzt eigentlich eher in meine private Vergangenheit gedacht. Aber bei diesen ikonischen Fotos, was ich da spannend fände, wäre ein Foto aus 180 Grad, also genau die andere Richtung nochmal fotografiert. Was ist eigentlich hinter dem Fotografen in dem Moment los gewesen? Das fände ich einfach mal spannend, so als
Das fände ich auch spannend, ja.
Ja, das wäre ganz cool. Aber nee, ich würde in meine persönliche Vergangenheit zurückreisen und hätte gerne eine Kamera, am liebsten natürlich so ein Smartphone, weil da viele Fotos drauf passen. Love Parade 1996. Das ist das Ding, was dafür verantwortlich ist, dass ich nach Berlin umgezogen bin.
Ach, okay.
Da habe ich in 48 Stunden eigentlich, so unfassbar viel, so unfassbar Absurdes gesehen und erlebt. Da hätte ich gerne immer mal eine Kamera dabei gehabt, um einfach Fotos zu haben davon. Weil vieles davon wäre auch fotografierbar gewesen von den verrückten Sachen. Ja.
Kann ich verstehen. Ja.
Quinoa schreibt, beim Stöbern bin ich über die Leica Q2 Monochrom gestolpert. Kannst du einem Einsteiger erklären, was es damit auf sich hat? Also kein Gas, nur Interesse. Gibt es digitale Fotos, die nur monochrome Bilder machen? Digitale Fotos? Vermutlich digitale Fotoapparate. Die nur monochrome Bilder machen können? Wieso? Werden da andere Sensoren verbaut, die was anderes können? Oder ist das mehr Marketing?
Ist nicht mehr Marketing. Ist tatsächlich so. Da steckt was dahinter. Also wenn man sich anschaut, wie es funktioniert, so ein Farbbild, dann haben wir dann eine rechteckige Anordnung, ein Array von Pixeln auf dem Sensor. Und die haben wiederum eine Farbmaske drüber. Das heißt, wenn man sich das in lauter kleine Quadrate einteilt, dann hat man von vier Pixeln, dann hat man ein rotes, zwei grüne und ein blaues Pixel. Und davon ganz, ganz viele. Das ist das sogenannte Bayer Array, B-A-Y-E-R Array. Und jetzt kaufst du eine Kamera, die, ich sag mal zur Vereinfachung, die hat 1 Megapixel, steht auf der Marketingverpackung drauf, dann hat diese Kamera 1 Megapixel, aber aufgeteilt in rote, grüne und blaue Pixel. Das heißt, in Wahrheit hat sie ein Viertel rote, ein Viertel blaue und die Hälfte grüne Pixel. Und jetzt wird, wenn dieses Mosaik, was dadurch entsteht, quasi wieder umgerechnet wird, so dass man sich als Mensch auch ordentlich angucken kann, das sogenannte Demosaiking, dann wird das interpoliert. Man wird über diesen gesamten Bereich interpoliert und dann sagt der Kamerahersteller, wir haben 1 Million Pixel, aber in Wahrheit sind es eben 250.000 rote, 250.000 blaue und 500.000 grüne. So weit, so gut. Das heißt, es findet eine Interpolation statt. So entsteht das Farbbild. Das sind dann diese drei Farbkanäle, von denen wir reden. Rot, grün und blau. So. Jetzt geht Leica und auch diverse andere her und sagen, wir machen eine monochrome Kamera. Das heißt, wir reißen einfach dieses Bayer Array raus. Diesen Farbfilter. Und jetzt ist jedes Pixel ein echtes Pixel. Aber das kann natürlich nicht mehr Farbe, das kann nur noch hell oder dunkel oder mittendrin. Das heißt, du hast ein Schwarz-Weiß-Bild mit voller Auflösung. Wobei, diese Interpolation, die sind mittlerweile so gut, dass man da auch nicht wirklich merkt, dass da was.
Darum hörst du mich die ganze Zeit etwas schwerer atmen, weil mir diese Frage gerade so unter den Nägeln brennt. Ist das heute überhaupt noch sinnvoll?
Es ist,
also ich verstehe die ich verstehe, dass das ist cool und so, aber ist das, braucht man das wirklich? Oder anders, wer braucht?
Naja, es, also was passiert? Ich meine, digitale Bilder werden in vielen Fällen heute eh verunschärft, weil du hast bei durch die regelmäßige Anordnung der Pixel auch noch die Gefahr des sogenannten Moiré-Effektes. Mhm. Ja, wenn du jetzt eine feine Struktur, also früher im Fernsehen waren das Sprecher mit kariertem Hemd zum Beispiel, und dann hat man so Interferenzmuster gesehen zwischen der feinen regelmäßigen Struktur auf dem Bild und dem, was der Sensor sieht. Mhm. Und das gibt dann halt Probleme. Und wenn man ein Moiré-Muster beim Farbbild hat, dann gibt das nicht nur komische Muster, sondern auch Farbverschiebungen. Mhm. Und deshalb wird generell das digitale Bild auch noch leicht verunschärft, damit solche Sachen quasi sich verwaschen. Mhm. So, gibt's heute auch Kameras, die das nicht machen, aber ja, so ist das. Und jetzt hast du diese monochromen Geschichten, die nochmal ein klein bisschen knackiger sind, aber nicht so, dass du es merken würdest, weil das ist wirklich nur im kleinsten Detail so. Aber sie geben der Fotografie was sehr Pures, was sehr Kompromissloses, weil das ist so, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film fotografierst, dann bist du halt Schwarz-Weiß.
Ja.
Viele, die heute farbig fotografieren oder mit Digitalkameras fotografieren und dann hinterher entscheiden, oh, da könnt ihr mal Schwarz-Weiß draus machen, oh, da ist mir aber das Rot ein bisschen zu hell geworden, dann mache ich es ein bisschen dunkler und dann ziehe ich noch ein bisschen am Himmel und so. Das ist der Unterschied zwischen sich vorher für was entscheiden und es hinterher gerade ziehen. Und ich behaupte jetzt mal, die Menschen, die sich vorher entscheiden, egal ob das jetzt ein Schwarz-Weiß-Film oder eine reine Schwarz-Weiß-Kamera ist, die sind letztendlich mit ihren Ergebnissen zufriedener.
Wenn ich jetzt meine 4-Megapixel-Farbkamera auf Schwarz-Weiß umstelle, habe ich dann eine 1-Megapixel-Schwarz-Weiß-Kamera?
Na, du hast ein Farbbild. Die Kamera macht immer Farbbilder mit dem Farbsensor.
Okay.
Und dann wird das in der Kamera umgerechnet. Das heißt, dann werden aus diesem umgerechneten, interpolierten Bild, dann werden da die Farben rausgezogen und dann wird das umgewandelt.
Also ich betrüge mich da quasi selbst dann, wenn ich das mache.
Was heißt betrügen? Wie gesagt, das sind Unterschiede, die im Detail stattfinden.
Ja.
Da musst du also schon mit dem Rechner Pixel piepen und richtig rangehen und 100% und 300% groß das angucken und so, damit du da Unterschiede wahrnimmst. Ich behaupte mal, in der normalen Fotografie macht das keinen Unterschied.
Poster, die ich dann an so einer Häuserwand aufziehen will, dafür ist es dann vielleicht sinnvoll, so eine monochrome.
Ja, auch nur bedingt.
Okay.
Aber ich behaupte mal, die sich so eine Kamera zulegen, entweder tun sie das, weil sie glauben, es wäre cool, oder weil sie sich seit 30 Jahren mit Fotografie beschäftigen und irgendwie das Gefühl haben, da wäre noch was zu holen.
Mhm. Für 5.700 Euro im Übrigen. Und ich glaube, das ist nur das Gehäuse, oder?
Günstig sind die nicht.
Ja. Es ist ein Jammer, aber sie liegen gut in der Hand. Manuel wüsste gerne, was ist ein Lichtzelt?
Ein Lichtzelt ist ein Werkzeug für die Produktfotografie. Und zwar üblicherweise ist das so 20, 40, 60 auf 60 groß, so ein Würfel. Der besteht aus einem weißen, lichtdurchlässigen Stoff und hat vorne ein Loch. Und was du damit machst, ist, du tust da irgendwelche Produkte rein und jetzt hast du von außen, kannst du Licht drauf werfen und das ist natürlich in diesem Lichtzelt überall das Licht. Ne? Das ist sehr hochig. Rappel hier am Mikrofon rum. Das ist kommt von allen Seiten quasi. So ein bisschen der Unterschied zwischen, wenn du draußen bei Sonne bist oder bei Wolkendecke. Ne? Bei Wolkendecke hast du auch das Licht über eine größere Fläche verteilt. Ja. Und damit bekommst du einfach interessante, schönere Reflexionen, gleichmäßigeres Licht. Und das ist bei mancher Produktfotografie cool. Und so ein Lichtzelt kann man dann in der Regel so klein zusammenfalten und es irgendwie wegstecken. Also sowas, wenn man Produkte fotografiert, bis zu einer gewissen Größe, wobei es auch Lichtzelte in verschiedenen Größen gibt, dann ist das für so ein Produktstudio ganz cool.
Tanja schreibt, da muss ich ein bisschen mich ein bisschen anders zum Mikrofon positionieren. Tanja schreibt, hey ihr Süßen. Ihr hattet in der letzten Folge einige Fotografen erwähnt, deren Arbeit euch gefällt. Ich habe nach der Folge daher viel gegoogelt und Bilder betrachtet. Hättet ihr vielleicht noch weitere Tipps, welche Fotografen man sich anschauen sollte? Denn das war sehr inspirierend.
Ich danke, hey ihr Süßen. Das nehme ich mal so mit.
Hey Chris.
Nee, nicht von dir.
Ach, ja gut, dann nicht.
Nicht von dir, ich brauche kein ASMR im Ohr von dir. Ich habe einen Fotografen mitgebracht, der wurde mir kürzlich zugespielt und der ist der Hammer oder war der Hammer. Und zwar geht es um Léonard Mison. Das ist ein Fotograf, der in den 1930ern fotografiert hat. Und der Unglaubliches mit Licht, mit Richtungen, mit Texturen, mit seiner Komposition gemacht hat. Oho. Léonard Mison, der war Fotokünstler, bevor man noch viel mit Fotos und Kunst gemacht hat. Mhm. Die Website ist ein bisschen langsam, das ist so eine Galerie, aber dann einfach mal in die einzelnen Bilder reinklicken, die mal doppelt reinklicken, dann kommt die in groß und das sind fast Gemälde, aber ja. Was der macht mit Licht, mit Gegenlicht, mit Nässe auf Straßen, mit Reflexionen, mit
und das alles zu Fuß, ne? Also der konnte halt nur seine Kamera dahinstellen und Klick machen und nicht nachbearbeiten groß, ne?
Oh, da ist viel. Natürlich kannst du nachbearbeiten im Studio. Du
hast ja, aber diese Reflexionen und die Schatten und den Nebel und so.
Na, die sind da drin, aber du kannst natürlich Helligkeiten,
ja, okay,
und Burn. Also du kannst beim Übergang vom Negativ ins Positiv kannst du natürlich noch sehr viel machen.
Ja.
Aber diese Texturen, die da, also es ist abgefahrenes Zeug. Das ist unglaublich, was der gemacht
sieht
hat.
Aber aus, ja.
Das ist davon darf man sich gerne inspirieren lassen und vielleicht mal das ein oder andere daraus lernen. Wie gesagt, Thema Lichtrichtung ganz oft, Thema Texturen, Thema Komposition. Das wäre mein Tipp für heute.
Ich habe keinen, weil ich bin ja Kulturbanause.
Ich habe den eigentlich auch nur, weil mein Co-Podcaster auf The Future of Photography, Jeremiah Chetik, der hat einfach unglaublich viel in seinem Leben gesehen und der wirft immer wieder so Diamanten über den Zaun und ich nehme die dann bereitwillig hin und trage sie weiter.
Sammy fragt, ist Peter Lick wirklich nur ein Aufschneider? Wer? Ich habe noch nie den Namen Peter Lick gehört.
Ich bis vor kurzem auch nicht. Peter Lick ist ein Fotograf, das ist ein australischer Fotograf, der in Amerika lebt. Der Kunstmarkt kennt ihn.
Okay.
Und der hat auch schon ein Bild im Smithsonian Museum platziert, macht nach eigener Aussage Millionenverkäufe. Also es gibt zum Beispiel sein Bild von 2014, Phantom, das in irgendeinem Canyon in den USA entstanden ist. Das hat er angeblich für 6,5 Millionen Dollar verkauft. Es gibt aber für diese hohen Behauptungen keine Beweise.
Darum fragt er, ob er einen Aufschneider. Okay, verstehe.
Es gibt diverse Kontroversen über seine Bilder, weil er wohl an vielen Ecken sagt, das ist alles echt und so. Und dann haben sie mal so forensisch seine Bilder zerlegt und festgestellt, dass das mit dem Mond da gar nicht sein kann, weil die Wolken hinter Mond verschwinden und das geht ja nicht und so weiter. Also es gibt kontroverse Geschichten. Viel darüber ist Geschmack, weil ich finde seine Fotografie jetzt auch nicht wirklich umwerfend, muss ich ehrlich sagen.
Nee, das war alles so ein bisschen verkitscht, sieht es aus.
Ja, kitsch ist ganz gut, aber und er sagt über sich selbst, er sei the world's most famous photographer, the most sought after photographer and even the most awarded photographer. Mhm. Der Mann verdient sehr viel Geld, mit Sicherheit. Der hat mehrere Galerien und macht auch viele private Verkäufe, die nicht jetzt irgendwie öffentlich werden. Der ist mit Sicherheit ein Marketinggenie, ist ein sehr guter Salesman. Fotografisch geht er mir am allerwertesten vorbei. Ja. Und er schafft es auch. Also ich glaube, seine Maxime ist, dass Hauptsache man redet über ihn.
Ja.
Also schlechte News sind immer noch News. Mhm. Und das nutzt er, glaube ich, ganz gut aus. Und es gibt immer noch genügend Leute, die das cool finden oder das mitgehen. Insofern ist er wirklich nur ein Aufschneider, Sammy. Wenn man sich das alles anguckt und es gibt viele Artikel über ihn, auch sehr viele negative Artikel über ihn, dann könnte man das glauben, aber er lebt gut davon.
Ja. Sandra, schreibt, ich habe erst vor kurzem nach langem Nachdenken und langer Recherche eine neue Kamera gekauft, eine Fuji X-T3, eine wundervolle Kamera, die perfekt für meine Ansprüche ist. Aber dennoch würde ich, naja, nicht alles, aber vieles für eine X1D250C,
what? Das ist eine Hasselblatt.
Ah, okay.
Eine totale Hasselblatt.
Okay. Die für mich viel zu teuer ist und nicht zu meinen Ansprüchen passt. Habt ihr das auch? Gibt's Kameras oder Gear, von dem ihr wisst, dass es vollkommener Quatsch wäre, es zu haben, aber ihr wollt es trotzdem?
Ja.
Leica, also, Leica M10.
Ja, also es gibt Gear, nee, eigentlich nicht mehr wirklich. Also ich sag mal, ich habe mir da so ein gutes Stück der Hörner abgestoßen. Was dabei hilft, ist natürlich, dass ich das seit vielen Jahren mache, dass ich auch hier Podcast durch Sponsoren ganz viel Zeug schon in den Fingern hatte. Ne, ich habe den
Spieltrieb schon. Warum hatte ich das eigentlich? Wir machen seit Jahren Fotopodcasts und ich kriege von Sponsoren überhaupt kein Zeug in die Hände. Ist doch auch nicht in Ordnung.
Willst du Sponsoren? Da können wir mal gucken.
Ach nee, ja genau, wir machen Vrint ist ja.
Aber das wäre Werbung heute.
Ich sage, Vrint ist ja werbefrei. Ich schäme mich ja schon, wenn ich andere bezahlte, also Auftragsproduktionen hier zum erwähne und sage, hört euch das doch mal an.
Ich bin da ein bisschen entspannter. Aber okay, also ich habe eigentlich kaum noch Gear, wo ich sagen würde, ja, boah, möchte ich mal. Aber ich lüste zum Beispiel immer noch nach einer Hasselblad X-Pen. Mm. Das ist eine Panoramakamera, Hasselblad. Mm. Aber halt, das ist ja analog und so weiter.
Ja, ja.
So eine X1D250C, also eine Mittelformatkamera von Hasselblad, ist ganz hübsch, aber das juckt mich jetzt nicht so. Vor allem, weil ja das Mittelformat, das digitale Mittelformat immer noch nicht so geil ist wie das analoge Mittelformat. Das analoge Mittelformat ist viel größer. Die Sensoren, die digitalen, sind halt doch noch nicht so groß wie Film.
Das ist also eine Leica M, das wäre es bei mir. Also die, ich finde, seit ich die mal in der Hand hatte und damit ein paar Bilder gemacht habe, das, also Look und Feel, die Haptik, das alles schon finde ich irre. Alleine das Auslösegefühl und diese Kamera ist, also ich bin jetzt kein guter Fotograf oder so, ja, aber ich kriege mit jeder Kamera ein ordentliches Bild gemacht, nicht mit dieser Kamera. Das ist eine solche Zumutung, diese Kamera, die Leica M. Ich würde die gerne haben. Ich würde gerne damit fotografieren lernen und das dann können, weil ich glaube, dann hätte ich das fotografische Erfolgserlebnis meines Lebens irgendwie gehabt. Also es ist wirklich eine Zumutung. Hast du mit der mal versucht, Fotos zu machen? Das geht nicht. Du gehst, du gehst so hin wie mit, du kannst die teuerste Digitalkamera Fuji X, schieß mich tot haben. Die nimmst du, gehst raus, denkst, oh, schönes Motiv, klick, schönes Bild. Du gehst mit der Leica M da und denkst, oh, schönes Motiv, schraub, klick, scheiß Bild. Immer. Unfassbar. Das
liegt aber nicht an der Kamera.
Unfassbar. Da ist irgendwas.
Nichts für dich.
Irgendwas ist mit dem Ding anders. Ja, die macht nichts. Ja, wahrscheinlich ist es das, ja. Super, ich stehe da total drauf. Das ist wirklich mein feuchter Traum. Aber dann ist irgendwie, was, M10-Gehäuse mit einem 50er Summilux oder einem 35er, da bist du ja dann direkt irgendwie 12, 13, 14.000 Euro los.
Ja, die kostet dir Wahnsinn. Gebraucht, ne? 4.500. Ja,
aber auch ohne Objektiv, ne?
Ja,
ne, das Gehäuse. Ist undenkbar. Aber ist ein schöner Traum.
Ja. Aber nee, das ist dann die Kamera, dann musst du dich halt dann die nächsten 5 Jahre ausschließlich in deinen Hobbys dem Thema Fotografie widmen und dann wird das schon, dann kommt das schon.
Ja. Oder halt irgendwas damit professionell machen. Also ich glaube, das ist für Hobby ist das Quark, glaube ich.
Du musst das professionell machen, dann kannst du dir das Gear bezahlen lassen, ist gut.
Kommen wir zu den Bildern, oder?
Gerne, ja. Wir haben Bilder und Ich habe hier gerade auf den Aufnahmeknopf geklickt, weil wir jetzt wieder den Teil machen, der nicht nur hier zu hören ist im Podcast, sondern auch zu sehen ist, und zwar auf mir seinem YouTube-Kanal.
Mir seinem, sehr gut.
Das habe ich früher als Kind immer gesagt.
Ach so, jetzt mache ich das Fenster auf, wo ich dein Fenster sehe, ne? Genau. So.
Genau, wir machen jetzt wieder diesen Remote-Dingens. Und falls du wieder fragst, nein, die Leiste mit den ganzen Links, die ich da habe, die sehen die jetzt nicht, die das Video gucken. Das siehst nur du. Also wir machen das jetzt wieder so getrennt, ein bisschen zum Gucken, weil jetzt ist der Teil zum Gucken und wer das sehen möchte, also A sind die Links natürlich in den Shownotes, aber B ist das jetzt auch noch auf Video und mit uns, aber nur dieser Teil. Und der Link zu dem Video ist auch in den Shownotes.
So sieht's aus.
So. Genug erklärt. 3 Bilder habe ich ausgesucht wieder. Also das sind die Vrint-Bilderschau und Eure Bilder sind das. Und das erste ist von Christoph Lange, Fenster in die Vergangenheit.
Fenster in die Vergangenheit.
Und das ist ein, ja, was ist das? Das ist ein Bild von einer, ja, das ist...
Was ist das?
Ein Gebäude von innen.
Ja.
Und da schauen wir raus aus einem Fenster, das ist ein altes Fenster, so wie so ein altes Fabrikfenster mit so verrosteten Fensterkreuzen und einfach verglastes Fenster. Also
verrostete oder verwitterte, sind das Metallsprossen? Ich bin gar nicht sicher.
Ja, das sind wahrscheinlich Metallsprossen. Okay. Und das ist ein simples Fenster mit 1, 3, 6, 9, 12 einzelnen Teilen. Der innen drin, in der Mitte ist es aufgeklappt. Und dann sieht man da gegenüber halt irgendwie Backsteingebäude. Also ich denke, das dürfte so ein ehemalige Fabrik oder sowas sein.
Links im Bild so eine komische Drahtwand, also so eine
Lochgitterwand.
Lochgitter, ist das Wort.
Drunter ist irgendwas Bankartiges.
Das ist und das, rechts. Darum mich irritieren die Höhen so ein bisschen, weil diese Lochgitterwand sieht aus, als würde sie, es ginge sie komplett durch bis zum Boden. Aber die Bank verkürzt den Raum nach oben. Genau, das geht nur bis zur Bank, ne?
Das Fenster ist höher, als du denkst. Ja. Und rechts hängt noch irgendwie so ein komisches Golf-Bild an der Wand.
Golf-Erklärposter scheint das
zu sein. Sowas, ja. Und also was ich mag, ist ganz einfach die Aufteilung, die Geometrie. Mhm. Es ist ein klares Subjekt da, nämlich das Fenster. Das macht ein interessantes Licht nach innen. Mhm. Also wie es diese Sache beleuchtet. Ich würde behaupten, das würde als Schwarz-Weiß noch besser funktionieren. Und das Einzige, wo ich sage, Christoph, so ein bisschen korrigieren, wäre unten der Rand, der so leicht diagonal wegläuft. Der wäre aber relativ einfach mit einer heutigen Bildbearbeitung gerade gezogen, weil dieses Bild schreit danach, wirklich vollständig symmetrisch und parallel überall zu sein. Das fehlt mir da so ein bisschen.
Aber geht das? Das geht doch gar nicht. Das Bild hängt ein bisschen schief, das Fenster ist ein bisschen schief, die Lochblechwand ist ein bisschen, alles ist ein bisschen
du musst,
schief. Du wirst halt wahnsinnig dabei, das Ding irgendwie ins Wasser zu setzen, oder?
Nee. Du musst nur die Sachen, die nahe am Bildrand sind, müssen da parallel sein.
Ah.
Den Rest, der passt.
Wieder was gelernt.
Aber das, was am Bildrand ist, der Bildrand ist die Maßgabe. Und wenn da was nur ganz leicht nicht im Wasser ist, dann sieht man's. Und wenn's mittendrin ist, dann ist das halt so.
Verstehe.
Das ist so diese Parallelität.
Der und das, Bildrand das braucht das ist Bild. Die Maßgabe. So nenne ich die Sendung. Okay.
Ist aber so, weil ja, okay, du kannst natürlich das eine mit dem anderen viel einfacher vergleichen, wenn's direkt nebeneinander ist.
Ja, ja.
Der Bildrand ist die Maßgabe. So, zweites Bild. Jannis Rösel titelt das Creepy. Wir sehen einen Spielplatz.
Ein schwarz-weißes Foto
eines Spielplatzes. Der ist eingezäunt, das auf irgendeiner Wiese und ist eingezäunt und zwar wie so ein Rondell, diese Holzzäune rundrum.
Koppel nennt man das, glaube ich, ne? So, also ein bisschen sowas. Höher, dann hätte da der Cowboy seine Pferde drin oder so ähnlich.
So, Kinderkoppel, genau. Und da sind diverse Spielgeräte. Schaukeln keine Kinder, sondern das ist verweist.
Genau.
Das ist auch so eine Seilgeschichte da und so.
Das Ganze steht alles am Waldrand, ne? Das ist ein Wald.
Am Waldrand und es ist ein nebliger Morgen, würde ich sagen.
Das ist wirklich gruselig. Das sieht halt aus wie kurz nach dem Atomkrieg.
Genau, so kurz nach Tschernobyl, alle Kinder dürfen nicht mehr spielen draußen und so.
Eigentlich erwartest du, dass die Schaukeln sich noch quietschend im Wind bewegen irgendwie.
Eine Schaukel so.
Ja, eine, genau. Eine steht still und die andere bewegt sich, genau.
Ja, und das Ganze ist echt creepy, eerie, so ein bisschen.
Ja, super.
Der Nebel gibt dem Ganzen noch so ein bisschen so ein Carpenter-Feeling. The Fog, Nebel des Grauens, Film aus den, weiß nicht, 70ern oder so. Und ja, das hat sowas Postapokalyptisches.
Postapokalyptisch. Sehr geil. Ist wirklich gruselig. Also du erwartest auch jeden Moment, dass dieses Mädchen, weißt du, dieses Mädchen mit den blutunterlaufenden Augen und diesen riesigen Augenringen im Nachthemd, dass die ihre zerschlissene Puppe an einem Arm festhält, plötzlich auftaucht.
Nein, hinter sich herschleift.
Ja, genau. Kennst du das mit diesen Fahrstuhl-Prank aus Brasilien, ist der, glaube ich?
Nee.
Die sind da alle super abergläubisch da. Und da haben sie für einen Fernsehsender so einen Fahrstuhl-Prank gemacht, haben einen Fahrstuhl, also ein Gebäude, Fahrstuhl eingebaut, der aber gar nicht der echte Fahrstuhl ist, aber eine geheime Tür hat. Und dann ist immer in den Fahrstuhl, hat sich angemeldet, gegangen, Tag, ja, fahren Sie in den dritten Stock hoch oder in den fünften Stock hoch. Der ist in den Fahrstuhl gegangen, hat den Knopf gedrückt, dann ist der Fahrstuhl losgefahren. Also die Zahl hat sich hochgezählt, dann hat das Licht geflackert, dann ist das Licht kurz ausgegangen. In der Zeit, als das Licht kurz ausgegangen ist, ist durch die geheime Tür in diese Fahrstuhlkabine zu der einen Person, die da stand, ein Mädchen, ne, im Nachthemd, so Augenringe, mit so einer, ich glaube, die hatte, ich weiß gar nicht, ob die eine Puppe in der Hand hatte, weiß ich jetzt nicht mehr, eingestiegen und dann ging das Licht wieder an. Und dann steht diese Person im Fahrstuhl, die vorher alleine im Fahrstuhl war, steht auf einmal einfach nur so ein zerschlissenes Mädchen und guckt ihn an.
Und da Leute tot umgefallen.
Ja, fast. Also da wirklich, das ist wirklich geil. Also das ist dann wirklich
diesen Prank würde ich nicht machen, da hätte ich ja nachher Menschen auf dem Gewissen.
Ja, das könnte sein. Oh. Und die sind halt alle so super abergläubisch da unten. Und da sind die Leute schon irre geworden. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat das Mädchen gemacht. Also ich hoffe, dass ich das irgendwo noch finde. Das, warte mal, ich ist muss mir das notieren wahr. Für die Shownotes. Das ist wirklich der brutalste Prank, den ich in meinem Leben gesehen das habe. Das
tut aber weh, allein beim dran denken. Das hat so ein bisschen was hier davon.
Ja, genau. Also dadurch komme ich auf dieses Mädchen halt. Ja. Super. Was ist das so da hinten? Diese Sachen, die so gemauert aussehen.
Warte, noch? Ich gehe nochmal zurück. Was?
Weißt du, ganz im Hintergrund am Waldrand sieht aus wie so, so Burgruinen-eske.
Ja.
Keine Ahnung. Ja.
Na gut, drittes Bild von Nibbler.
Nibbler.
Nibbler. Sedis Vacans.
Ja, Sedis Vacans ist, wenn der Papst tot ist und noch kein neuer Papst da ist.
Genau, der leere Sitz habe ich gegoogelt.
Musste ich nachschauen. Ich wusste das, weil ich ja immer so, ich freue mich immer, ist jetzt assi, so ist das nicht, ich freue mich immer, wenn der Papst stirbt, weil die Berichte, nein, das ist, ich meine nicht genau. Da,
können Scheiße. Wir das zum Titel machen?
Nein. So meine ich, meine das nicht so. Also es ist nicht so, hey, hurra, der Papst, sondern es gibt kaum was Bizarreres als die Berichterstattung während der Sedis Vacans. Weil das ist halt, im Grunde steht da immer Breaking News, Pope still dead. Das ist so dieses, der Papst ist immer noch tot. Ja. Darum amüsiert mich da. Also es ist jetzt nicht so, also mir ist halt egal, was mit dem Papst ist. Also es ist nicht so, dass ich dann auf das Papstes Grab tanzen würde. Ja.
Nee, natürlich nicht.
Urbex, also das ist Urbex.
Das ist also Urban Exploration, das ist in einem leerstehenden Gebäude. In diesem Gebäude, das ist ein Farbfoto, in diesem Gebäude ist ein Sandhaufen und auf diesem Sandhaufen steht ein Sessel. Und das Ganze ist hart von außen von der Sonne beleuchtet. Ja. Man sieht vorne dann auch noch so, also das Gitter vor den Fenstern und man sieht dann eben die Lichter durch die Fenster und die Gitter, die vorm Fenster sind, auch als Schatten, was vorne so weich fließend über diesen hügeligen Sandhaufen fließt.
Abblätternder Putz von der Decke blättert der Putz runter. Die Farbe ist noch ein bisschen an den Wänden, aber auch nur minimal.
Ja. Ich habe das gewählt, weil, also ich fand es irgendwie interessant. Ja. Es ist ein bisschen Klischee, weil sowas sieht man ab und zu. Aber trotz allem, ich fand es spannend, weil es ist. Ja, es vereint so Dinge, die man so im normalen Leben einfach nicht sieht oder
verfallenes Gebäude, verfallener Sessel. Also,
wann ist man denn schon mal in so einem zerfallenen Gebäude drin? Das macht ja diese Urbex oder Urban Exploration interessant, dass man da Dinge sieht, die halt
dass Leute gibt, die sich trauen, über den Zaun zu klettern.
Ja, das ist das eine, das andere ist ja Sandhaufen in einem Gebäude, was quasi das ganze Zimmer einnimmt.
Stimmt, warum ist da überhaupt ein Sandhaufen drin?
Ja, weiß ich doch nicht. Und dann steht da auch noch ein Sessel drin rum und das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, wäre, dass der Sandhaufen glatt wäre. Der hat überall Fußspuren.
Ja, irgendjemand musste den Sessel da ja hinstellen.
Ja, aber kannst du hinterher so wie auf dem Tennisplatz wieder glatt ziehen, weißt du?
So einen Zen-Garten drumrum machen.
Oder sowas. Aber es hat so eine Surrealität, so eine Bizarrheit, dieses Bild. Und ich mag aber auch, wie dann dieser Sessel eingerahmt ist von den Fenstern und vorne von dem Lichtreflex, der auf den Sand fällt. Das erinnert mich so ein bisschen an Tarkovsky-Filme.
Tarkovsky?
Andrei Tarkovsky?
Nee.
Stalker?
Was, ach, das, ja, Stalker? Den, ja, ja, das stimmt, das ist ein bisschen.
Hatten wir schon mal drüber geredet, kannst du nicht, glaube ich, oder?
Nee, mag ich nicht. Ich habe das
jetzt
Buch,
so lange.
Ich habe das Buch sehr gemocht, also das ist eine Kurzgeschichte von den
Stogatzki-Brüdern,
genau. Das hab, die Geschichte habe ich sogar mehrfach gelesen, so toll finde ich die, aber der Film hat mich überhaupt nicht gepackt. Ja.
Und mich hat der damals, wie alt war ich da, 16 oder so, als ich zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich voll erwischt.
Der,
und
hat der nicht auch, hat der nicht auch so einen Gelbstich, der Film?
Nee, das ist ein Schwarz-Weiß-Film.
Schwarz-Weiß, okay.
Das ist ein Schwarz-Weiß. Ich glaube, da sind ein paar farbige Szenen drin, aber es ist wie
irgendwie Schwarz-Weiß. Von meinem geistigen Auge ist da alles Gelbstich, so Sepia irgendwie, aber gut.
Kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, weil ich den auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber Stalker ist auf jeden Fall ein Film, der ist unglaublich lange geschnitten. Also du hast da Szenen, die teilweise Minuten gehen und mit heutigen Sensibilitäten die meisten Menschen, die, ich sag mal, nach den 1980ern geboren wurden, werden den nicht aushalten.
Nee, das davon mal ganz abgesehen, ja.
Hm. Naja, und der arbeitet unglaublich mit diesem Verfall und mit diesen mit einer Symbolik, die in Wahrheit gar keine ist, hat er schon selber gesagt. Er hat da überhaupt keine Symbolik reingepackt. Er findet das einfach nur hübsch. Ja, ja. Weil immer wieder die gleichen Sachen auftauchen, irgendwelche gekachelten Fußböden, auf denen das Wasser steht und irgendwelche Hunde, die plötzlich in der Ecke stehen und danach wieder weg sind und so weiter. Also er verwendet immer wieder ähnliche Bilder und ist halt dann auch wiederholt gefragt worden und antwortet dann irgendwann mal so, nö, ich find's einfach geil, so ungefähr.
Super. Das ist raus enttäuschend. Dann
und dann hast du diese
jahrzehntelange Exegese gemacht. Nö.
Genau, dann hast du diese Interpretation, was das bedeutet und die ganz Großkopfenden sind alle irgendwie total tief in ihren Erklärungen drin und er so, nö, mach nicht. Egal. Das waren die drei Bilder.
Ja. Da sind wir am Ende der Sendung. Falls ihr Bilder zur Bilderschau einreichen wollt, früher oder später werden wir die auch mal öffentlich aufführen. Spätestens dann, wenn wir keine Sorge mehr haben müssen, dass bei größeren Veranstaltungen sich jemand mit Covid infiziert oder
Corona infiziert. Und falls ihr das jetzt nur auf dem Video geguckt habt, die ganze Sendung, die vorne dran stattgefunden hat, ist in der Beschreibung vom Video verlinkt.
So sieht's aus. Also Bilder zur Bilderschau einreichen auf vrint.de. Da gibt's Links unter Beitrag zur Sendung. Fragen für die Fragerunde einreichen, da gibt's auch einen Link unter dem Beitrag zu dieser Sendung. Und die nächste Sendung kommt bestimmt, denn wir haben noch Fragen übrig. Und solange es Fragen gibt, wird es auch eine Sendung geben. Chris Marquardt, vielen Dank.
Dir auch danke.
Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.